Hallo, was geht? Das war nur für das Schneiden nachher. Wir haben den 4. November, 18.08 Uhr ist es. Draußen ist es stockdunkel und morgen geht wahrscheinlich die Welt unter. Das sagt Nostradamus, jedenfalls. Falls ihr alle nicht wisst, wer das ist, dann Pech. Aber sonst trust the podcast, würde ich sagen.
Nostravilli ist am Start, ja.
Ich traue mich nicht, Ich mache keine Vorhersagen mehr.
Ja, was geht ab? Bei mir war die Woche irgendwie ganz schön kräftezehrend, habe ich gemerkt. Letzte Woche, ich weiß gar nicht warum, will gar nicht groß rumjammern, weil es gibt irgendwie wenig so faktische Gründe, aber irgendwie ist man einfach so ein bisschen platti. Ich weiß gar nicht warum. Aber bin irgendwie so ein bisschen mental erschöpft jetzt durch die Woche gewesen. Kann gar nicht richtig erklären, warum, deswegen bin ich heute ein bisschen müde.
Könnte ja mit der Sommerzeitumstellung und so zusammenhängen.
Vielleicht.
Wer weiß.
Aber eigentlich schlafe ich okay. Ich hab eher so das Gefühl, dass manchmal ist man noch so ein bisschen anfälliger. Ich weiß nicht, ob du das als Maschine kennst, aber manchmal ist man noch so ein bisschen anfälliger für so Gedanken, die gar nicht negativ sind, sondern einfach nur, dass man so weniger fokussiert ist. Mhm. Also ich habe das Gefühl, gerade ist die letzte Woche war irgendwie so, dass man immer sagte, oh, und am Wochenende muss ich dringend das machen und da muss ich das machen und so. Und normalerweise kriege ich diese Gedanken raus, indem ich meine Listen mache, meine To-Do-Liste einfach gut pflege und dann weiß, okay, es ist jetzt da drin, ich brauche nicht mehr dran denken. Und trotzdem waren irgendwie dann so viele Kleinigkeiten, also wie heute irgendwie ein extra Schultermin, morgen ist noch Teamsitzung, Mittwoch ist irgendwie runde Tische in der Schule. Alles so Sachen, die überhaupt gar kein Thema, was arbeitsmäßig irgendwie sind, aber dadurch, dass Dinge nicht so sind, wie sie routiniert sind, erwischt man sich immer so, wenn man kurz so 10 Minuten abschaltet mit den Gedanken so, ah, das darfst du nicht vergessen. Und ah, da ist ja das. Und ich weiß nicht, warum ich gerade in so einer Spirale bin, dass ich immer so meine Woche durchdenke, obwohl die harmlos ist. Also obwohl die, es ist nichts, was man so sagen kann, wie früher bei im Ref so UBs, oh Gott, und davor hat man Schiss oder keine Ahnung was, sondern es ist alles vollkommen fein. Es ist alles richtig in Ordnung und trotzdem ist mein Kopf ein bisschen, schaltet nicht so richtig ab.
Okay. Hast du das Gefühl, dass noch an, also dass du einfach insgesamt gerade viele von, also ist es einfach nur die Masse, also sind es noch andere Bereiche oder ist es einfach, dass du sagst, dieselben Dinge wie immer haben irgendwie mehr Gewicht?
Genau, es ist einfach quasi Schule, es ist eigentlich nur Arbeit, alles andere ist kein Gedanken wert im negativen Sinne, also es ist einfach alles easy, läuft alles wie immer sozusagen, also ne, klar geht's gut, mit dem Klettern läuft alles, Family geht's gut, alles soweit in Ordnung, aber es ist irgendwie, dass man auf der Arbeit verschiedene kleine Mini-Dinge hat, die anders als sonst sind. Und dadurch man einfach mit den Gedanken mehr da ist. Und die sind auch, wie gesagt, gar nicht schlimm. Und es ist gar nicht so, oh, deswegen muss ich jetzt was vorbereiten oder mehr Arbeit haben. Gar nicht. Es sind einfach nur so andere Punkte, die im Kalender stehen. Und dadurch tauchen sie in meinem Kopf wieder auf, weil man, wahrscheinlich liegt das so ein bisschen an diesem, man will nichts verpassen, man will nicht der sein, der dann doch mal das vergisst. Also zum Beispiel Nachschreibeklausuren müssen wir in der Gesamtschule immer so ein bisschen vorbereiten. Also 1-2 Tage vorher müssen die quasi dann im Oberstufenbüro liegen, damit, wenn ich jetzt zum Beispiel krank wäre, die trotzdem gestellt werden kann. So, ne? Ist ja, macht Sinn. Und trotzdem habe ich jetzt so 3 verschiedene Nachschreibeklausuren und die eine kam spontan rein. Jetzt ist quasi, morgen wurde geschrieben. Das heißt, ich musste gucken, wann kopiere ich die Klausuren, wann lege ich sie quasi da rein. Jetzt hieß es heute, dass ein Schüler von mir morgen 2 nachschreibt. Aber ich plane das nicht. Also ich kann da nichts für, wenn das so ist. Dann ist es halt so. Aber es sind alles so Mini-Informationen, die man irgendwie so im Tag unterbringen muss. Und ich weiß nicht, warum das gerade immer wieder auftaucht, auch wenn alles läuft. Also auch wenn man das alles im Griff hat quasi. Das ist einfach nur so ein bisschen, was einen dann, finde ich, mich mental so ein bisschen ermüdet einfach.
I see.
No.
Aber temporär? Also hast du, oder ist einfach ein paar Dinge jetzt fundamental anders, die bleiben jetzt erstmal anders und
Nee, ich glaube, vor Weihnachten ist es jetzt immer so, dann kommen halt immer so ein paar mehr Kleinigkeiten, die irgendwie dann da sind, so Termine, die man so auf dem Schirm hat, keine Ahnung, Weihnachtsfeiern, SV-Treffen und einfach Dinge, die halt da sind im Kalender, was aber auch schöne Sachen sind. Deswegen, das ändert sich, glaube ich, erstmal nicht. Deswegen, ich bin sicher, das ist eher so ein inneres Einstellungsding. Also es ist irgendwie eher liegt das in mir, das Thema gerade, dass ich mir so denke, ich muss das irgendwie mal aus meiner Birne kriegen. Und das wird aber funktionieren. Also es ist wirklich gar nichts, was mir irgendwie Sorgen bereitet, sondern wo ich einfach mal merke, ach krass, bin einfach ein bisschen erschöpft. Aber das geht auch jetzt im Laufe der Woche ziemlich sicher wieder weg.
Ja, okay.
deswegen kann ich mir das vorstellen. Also ich glaube, es fühlt sich dann so ein bisschen so an, wie wenn du manchmal sagst, dass gerade so viel auf der Arbeit quasi los ist, an das man irgendwie denken muss, weil du wahrscheinlich deutlich mehr neue Herausforderungen so täglich, wöchentlich quasi erlebst, als ich, wo bei mir eigentlich eher alles ist so klar getaktet,
ja, ja.
Die Biostunde ist immer an dem Zeitpunkt und so weiter und es kommen nicht irgendwelche Meetings rein und dann merke ich, wenn ich dann da rausgeworfen werde manchmal, dann ändern sich so, ja, dann macht man sich so Gedanken, zum Beispiel noch letzter Punkt, morgen habe ich dritte, vierte Vertretung,
ja,
ohne Aufgaben in so einem PP-Kurs von Sechsern und ich habe mir heute, PP? Immer wenn ich praktisch Philosophie, was du damals glaube ich auch hattest, ne? Ah nee, hast du mit mir zusammen erst die Oberstufe gewählt?
Die anderen hatten
evangelisch.
Das.
Ja, wir hatten ja, stimmt. Ich dachte, du wärst auch einer von denen gewesen. Die haben uns doch immer erzählt, dass sie die Simpsons geguckt haben. Erinnerst
leider
du dich?
War ich nicht in dem.
Okay, nee, dann sind wir zusammen dann zu Philo gewechselt. Genau, und das sind dann, und dann hat mir die Lehrerin heute so geschrieben, ja, wir sind gerade zwischen zwei Themen. Also es gibt keine Aufgaben. Die haben sich letztes Mal gewünscht, dass wir in Kahoot spielen. Ja, guck mal, was du mit denen Schönes machst und irgendwas Nettes spielst oder so. Und ich war so, ja, cool. Ich kenne den Kurs nicht. Ich weiß nicht, was ihr für ein Thema habt, wo man irgendwie einen Quiz zu erstellen könnte, wenn überhaupt. Und dann merkt man einfach so, das wird morgen gar kein großes Problem. Es wird zwar vielleicht nervig, weil eine Doppelstunde ohne irgendwas Leute zu entertainen,
ja, ja,
ist immer so ein bisschen schwierig. Aber keine Ahnung, ich habe jetzt heute zum Beispiel dann so bei Netflix hier diesen Film mit hier das Dilemma mit den sozialen Medien. Die machen, glaube ich, manchmal auch so soziale Medien in PP. Aha, das macht Sinn. Ich habe irgendwie noch so zwei, drei nette Spielchen in der Hinterhand. Das kriegen wir schon irgendwie rum. Aber trotzdem habe ich heute den Tag über gemerkt, immer wenn man gerade so runtergefahren ist, war man so, ah ja, stimmt, du musst ja morgen noch, morgen ist ja diese Vertretung außerhalb des Plans, was machst du mit denen und so. Das sind einfach dann diese Momente, die dann so hochkommen. Aber wie gesagt, ich glaube, dass das bei dir einfach mehr Alltag ist und deswegen ist es bei mir einfach eher so ein bisschen ungewohnt und ich stelle mich ein bisschen an, merke ich selber.
Ja, man gewöhnt sich, glaube ich, auch einfach schnell an so ein, wie soll ich sagen, an das, was wahrscheinlich ist, was halt passiert, wenn es bei dir als eher unwahrscheinlich ist, dass man so außerhalb des Plans irgendwas läuft, dann ist das so dein, da bist du halt drauf eingestellt. Und bei mir, ich weiß halt jeden Tag, okay, es könnte die Welt brennen, so auf der Arbeit. Also ich rechne eigentlich jeden Tag damit. Deswegen, wenn es da passiert, ist so, ah ja, klar, es ist heute mal wieder einer dieser Tage. Und dann ist halb so wild.
Ja, ja.
Aber es hat auch lange gebraucht, um das so quasi als okay hinzunehmen, nicht in Panik zu verfallen oder sonst was.
Ja. Ja, ja, wie gesagt, nicht genau. Das Gute ist ja immer, bei allen meinen Punkten, ich weiß auch, es geht um wenig, sozusagen. Ne? Also, was ist bei mir der Worst Case, wenn ich morgen unvorbereitet in die dritte, vierte Stunde reingehe, dass sie quasi ziemlich anstrengend wird und Schüler wie ich dann danach rausgehen und sich denken, boah, das war schon irgendwie nervige anderthalb Stunden. Da hängt kein Projekt von ab, da hängt, also ne, deswegen ist das, wie gesagt, wenig der Rede wert, deswegen frisst es einfach nur Kapazität, aber überhaupt nicht schlimm.
Got it.
Ja. Am Donnerstag machen wir ein bisschen, Kontrastprogramm. Donnerstagabend bin ich mit meinem Dad beim Europa-League-Spiel von Frankfurt.
Das ist wirklich witzig.
Gegen wen spielen die? Fahren wir schön nach Frankfurt, gegen Prag. Ist ganz witzig. Fahren wir schön nach Frankfurt, gucken uns das Spiel an. Wird bestimmt witzig. Sind wir erstmal zusammen im Stadion.
Warte,
Frankfurt im Stadion.
Warte, hast du jetzt gesagt, das Finale oder einfach nur ein Spiel?
Nee, es ist mittlerweile, also zu weiter Exkurs, aber die Europa League ist so ein bisschen umstrukturiert worden. Du hast nicht mehr so diese Gruppenphasen mit so vier Gruppen, wo alle gegeneinander spielen, weißt du, wie bei der WM früher.
Ja, ja.
Sondern das ist bei der Europa League so eine riesige Tabelle und irgendwie spielen alle gegen alle mal, aber es gibt kein Rückspiel mehr. Und das heißt, du hast eine mega lange Vorrunde, wo die irgendwie 8 Spiele haben gegen 8 verschiedene Mannschaften, so ungefähr, so ganz grob zusammengefasst. Und das ist jetzt gerade Spieltag 5 oder so.
Okay.
Genau. Aber wird bestimmt witzig.
Wird bestimmt mega geil. Gerade noch über Frankfurt gesprochen auf der Arbeit, weil es da, ich glaube, den einzigen Chipotle gibt in ganz Deutschland. Und ich habe auch wieder voll Bock auf so einen geilen Burrito.
Geil. Ja, Bay Area gibt es ja nicht mehr hier. Rich and Greens ist ganz okay, finde ich. Ich finde, das ist okay.
Aber es ist irgendwie okay, anders. Es ist nicht so dieses typische, das, was man halt von Bay Area noch so kannte.
Ja. Es ist weniger rough, es ist so mehr hip.
Ja, und auch so, allein die Soßen, das ist so, ja, Smoked White, Dingsbums, Barbecue, ist so, ja, ist geil, aber ich will einfach nur ein bisschen Guac und Salsa.
Ja,
mach doch so.
Ja. Was geht bei dir sonst die Woche noch?
Die Woche jetzt gar nicht so viel tatsächlich. Der Kalender sieht ziemlich leer aus, was ich ganz geil finde, weil einfach letzten Wochen immer so voll waren. Und da habe ich auch gemerkt, wie eng getaktet eigentlich mein manchmal so das, also in dem Fall jetzt mein Zeitplan eigentlich ist. Weil wenn dann so ein paar Sachen dazukommen, wie, weiß ich nicht, da nochmal einen Schrank aufbauen oder da nochmal irgendwie abends essen gehen mit irgendwem, dann merke ich einfach schnell, wie eigentlich meine Woche nicht darauf ausgelegt ist, dass ich so extra Aktivitäten habe. Weil alles darauf aufbaut, zu sagen, gut, du hast halt so zwei, drei Dinge für dich selber, keine Ahnung, Gym in meinem Fall, zweimal die Woche. Und dann hast du halt diese ganzen Haushaltsgeschichten, die halt so laufen müssen, damit alles routiniert abläuft. Und der Rest ist halt voll mit Arbeit. Und wenn dann irgendwas dazukommt, ist so, scheiße, mache ich jetzt die Wäsche deswegen nicht? Oder gehe ich jetzt deswegen nicht ins Gym? Oder arbeite ich weniger? Aber es ist nicht so, dass ich einfach sagen könnte, ja, ich tue das einfach dazu, diesen freien Slot, der nicht existiert. Und das war einfach die letzten drei Wochen gefühlt immer so, dass ich einfach so immer so jonglieren musste und sagen musste, okay, dann arbeite ich da ein bisschen weniger, dann mache ich das am Samstag, dann wird der Samstag aber wiederum voller und da hast du da den freien Slot nicht mehr. Und jetzt bin ich einfach froh, dass diese Woche einfach nichts im Kalender steht, außer Arbeiten und Fitnessstudio und das war's.
Ja, geil. Ja, ich merke es manchmal auch, nur dass bei mir dann manchmal noch so ein bisschen wichtige, für mich finde ich wichtige Me-Time dabei ist, dass man so denkt, ah, an dem Donnerstagabend ist einfach mal gar nichts, also ist auch nicht dann zum Beispiel irgendwie Wäsche oder keine Ahnung was, dann ist man einfach total froh, dass das frei ist und wenn da was kommt, ist man so, ja, wenn dann da, aber eigentlich ist das total wichtig für mich so, ne, und dann ist es halt da und dann merkt man schon, die ganze Woche ist deutlich stressiger, eigentlich, also auch das ist sie wahrscheinlich faktisch überhaupt nicht,
aber
man selber macht sich dann mehr Stress daraus, deswegen.
Ja, aber manchmal merkst du halt, es gibt auch so Wochen, wo es total easy ist, da knallst du den Slot einfach mit irgendwas voll und es ist völlig okay. Aber ich merke, dass manchmal gibt es so Wochen, wo du einfach denkst so, nein, ich brauche das jetzt, ich brauche diese eine Stunde am Abend, lass mich in Ruhe, auf keinen Fall.
Ja. Das meinte ich auch mit dieser Stimmung von letzter Woche irgendwie bei mir so ein bisschen. Vielleicht ist es wirklich auch dieses Klassische, wo man sich nicht von freisprechen kann, dass es jetzt einfach morgens und abends früher dunkel ist und so, also eher noch ein bisschen dunkler ist und so diese ganze Kleinigkeiten, die so ein bisschen damit einhergehen, weil ich kann mir schon vorstellen, dass es was mit mir macht, wenn ich jetzt sonst überlege, montags abends beim Podcast mir rausgeguckt, dann ist da noch die Sonne am Himmel, ne, blauer Himmel und keine Ahnung was. Und jetzt ist so dunkel. Und ich finde es irgendwie gemütlich, aber dieses Gemütliche sorgt gleichzeitig damit dafür irgendwie, dass man so ein bisschen, dass die Stimmung oder die Einstellung sich so ein bisschen ändert, finde ich.
Ja, ich habe das auch gemerkt, das habe ich gestern noch zu Annika gesagt, ich meinte einfach, bei mir ist es einfach so ein richtig krasser, krasser Unterschied in meinen so täglichen Aktivitäten von Sommer zu jetzt Herbst, Winterzeit. Beginnt mit so Dingen wie, wie komme ich ins Büro? Ja, okay, ich bin sonst immer mit dem Fahrrad gefahren, weil es auch hell war und es einfach geil und jetzt fahre ich halt eher mal mit dem Bus. So, das ändert einfach dein Bewegungs, also die Anzahl der Kontingent, Minuten,
wie auch immer,
die du dich in der Woche bewegst total. Du bist zwar weniger in der frischen Luft, bla bla. Das Recht ist aber dreimal die Woche hoch, jeweils mal 20 Minuten, das macht schon einen Unterschied.
Auf jeden Fall.
Dann habe ich ein paar Mal Gym geskippt. Das hat auch nicht so gut getan. Und da merke ich halt auch einfach so, vorher war es so, oh, Mittagspause, ich gehe mal wieder raus, weil die Sonne scheint, das Wetter ist geil. Und jetzt so, oh, es sieht richtig trüb aus draußen, es ist richtig düster, ich bleibe einfach zu Hause. Und wenn das einfach mal so, ich jetzt einfach sage, das waren die letzten vier Wochen, waren einfach krasses Kontrastprogramm zu vorher, dann wundert es mich nicht, wenn ich jetzt auch insgesamt einfach gerade mich irgendwie anders fühle. Nicht jetzt unbedingt irgendwie schlecht oder so, aber einfach anders. Einfach nur dieser Tatsache geschuldet, dass einfach mein Alltag plötzlich halt viel weniger Bewegung drin hat, viel weniger Zeit draußen, viel weniger Sonnen, viel weniger Sonnenlicht, das auf mich einprasst quasi und
Ich merke das auch so ein bisschen, heute Morgen habe ich mal wieder so in die Health-App geguckt, weil ich gucken wollte, ob da irgendwelche witzige Datenpunkt drinsteht, der für meine Selbsterklärung quasi so dann irgendwie da ist. Und natürlich gibt es immer irgendeinen. Und dann habe ich gesehen, dass auch vorgestern, glaube ich, der erste Tag wieder war, wo mein VO2-Max-Wert quasi wieder unter dieses, also ich bin wieder im unteren Durchschnitt, weißt du? Davor, ich habe dir ja ganz stolz mal irgendwie im Urlaub geschickt, jetzt war ich irgendwie so drei Monate lang mal richtig schön über dem Durchschnitt. Und jetzt ist man so unter dem Durchschnitt und ist so, ich merke, dass das so ist irgendwie. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob es daran liegt, dass Apple diese Tracking-Sachen umgestellt hat und ich einfach das Bouldern quasi weiterhin sozusagen getrackt wird, aber nicht mit diesem bestimme dein, wie anstrengend war diese Aktivität. Ich mache so, das habe ich halt so gut wie nie bei, egal was ich mache. Und ich weiß halt nicht, ob das einfach die Ergebnisse ändert und so. Deswegen ist mir das auch so ein bisschen egal. Nur dachte dann so, ja, okay, ich habe auch gemerkt, dass ich in den letzten zwei Wochen nicht zwingend weniger klettern war, aber so merkwürdig. Dann war ich zum Beispiel letzte Woche 4 Tage am Stück, also 4-mal hintereinander. Und dadurch war halt auch die Leistung einfach geringer. Mhm. Dann merkst du halt auch irgendwann, der Körper tut weh, geht nicht so richtig. Und dann halt wieder irgendwie so 3-4 Tage nicht. Und da wieder so gesunde Rhythmen reinzubringen, ist dann irgendwie so ein bisschen key, glaube ich.
Ja.
Für mich.
Ah, same.
Ich habe am Samstag war ich nochmal ein bisschen spazieren. Und ich war mit einer Kollegin auf Burg Vogelsang. Sagt ihr das was?
Nichts, gar nichts. Nee.
Da habe ich ein bisschen Spannendes erfahren, was ich erzählen wollte. Ich habe, das ist so eine alte Nazi-Burg quasi, also von Hitler gebaut quasi, als so eine Ordensburg, wo Ausbildung stattfinden sollte. Da sollten neue Führer ausgebildet werden. Davon gibt es so 10, 16 Burgen, glaube ich, in Deutschland, irgendwie so um den Dreh. Und weißt du, so ein bisschen wie, kannst du das Computerspiel früher Wolfenstein?
Ja, ja.
So,
ja.
Sagt dir das noch was? Ja, so ein bisschen, so fühlt sich's ein bisschen an. Da habe ich, also das, da haben wir eine Führung gemacht und es war ziemlich interessant, so wo man nochmal so hört, ach, wie, welche, also für mich in Pedda vor allem, so mit Erziehung in der S-Zeit, so welche Schulen da waren, was genau da so die Abläufe waren, so war interessant zu hören. Aber welche Info für mich quasi neu war, die ich das Gefühl habe, dass wir, da haben wir damals, glaube ich, gar nicht so in Geschichte gemacht oder ich habe es nicht gehört und ist auch nicht so in dieser popkulturellen Geschichte, was man so auf dem Schirm hat quasi für mich drin, dass die Zahl 16 eine relativ große Rolle gespielt hat für Hitler wohl, weil es gab irgendwie bei einem der ersten Putschversuche von ihm, gab es so 16 Menschen, die getötet wurden bei diesem Putschversuch und das sind sozusagen von Anfang an so Märtyrer, die er immer stilisiert hat als quasi das ist der Grundstein und das sind wichtige Menschen. Zum Beispiel ist das erste Kapitel von Mein Kampf diesen Menschen wohl gewidmet.
Mhm.
In dieser Burg, die Kronleuchter, also die Lampen waren alle 16 Stück. In dem Turm waren diese 16 Namen an die Wand gemauert sozusagen und wurde nochmal so ein Denkmal für die errichtet und so weiter. Und das waren jetzt nicht irgendwie Leute, die hier wichtig waren, sondern es war halt für diese ganze Bewegung damals wohl, wurden sie zumindest dann so märtyrisiert sozusagen. Und das war mir irgendwie neu. Das fand ich eine interessante Info, dass was natürlich, was wir in Geschichte natürlich gelernt haben, so, dass Märtyrer für so Bewegungen immer eine große Rolle quasi spielen, aber dass es da diese 16 gab und dass diese Zahl irgendwie da so eine Rolle spielt, das wusste ich vorher nicht. Fand ich ganz interessant mal zu hören.
Wir haben gar nicht so, ich hatte gar nicht so offen, also ich glaube, wir haben gar nicht so viel Zeit in Geschichte. Ich habe das Gefühl, es dieser ganze Prozess von, wie kam es eigentlich dazu? Also so, ne, die Details waren gar nicht so im Fokus, sondern eher, ich will immer nur diese Wahlplakate und diese Wahlergebnisse, ne, dass einfach die Wahlen quasi sich mit der Zeit quasi immer mehr in die Richtung quasi bewegt haben, aber weniger, was ist eigentlich so dazwischen so passiert, was vielleicht dazu geführt haben könnte, dass es eben der Fall war. Deswegen, das stimmt, so viel Erinnerung habe ich gar nicht mehr daran, was auch an mir liegen kann, wer weiß, vielleicht habe ich nicht so gut aufgepasst, aber.
Ja, aber ich glaube, man hat da auch ein bisschen durchgeskippt. Ich glaube, man weiß, also was ich noch mich erinnere, war, dass es diese Schlägertrupps gab, die SS quasi oder SA, weiß nicht genau, was jetzt am Anfang war, aber ne, dass dann quasi so die Schlägertrupps durch die Straßen gezogen sind so ein bisschen und Geschäfte zerstört haben und Reichstagsbrandverordnung, danach fängt es quasi an für mich so ein bisschen. Also dann, okay, dann erinnert man sich so ein bisschen mehr, aber auch wirklich diese Anfangszeiten liegt ja wahrscheinlich auch so ein bisschen daran, weil das halt geschichtlich für einen so weit weg war, dass man das ganze Weimarer Republik und sowas habe ich ja alles überhaupt nicht gerafft. Also ich habe das als Schüler nicht verstanden, warum ging es den Menschen dann so schlecht und so weiter und so fort. Das versteht man dann irgendwann später vielleicht mal teilweise. Ich glaube, das war dann so in Geschichte, dass man so dachte, okay, Reichstagsbrandverordnung, ab jetzt kenne ich zumindest wieder, was da so passiert. Jetzt höre ich, nicht jetzt höre ich zu, aber das bleibt irgendwie eher hängen als die Sachen davor wahrscheinlich, ne?
Ja, ich fand es auch super spannend. Ich habe irgendwann mal, ich habe das Buch nicht zu Ende gelesen, ich habe irgendwann mal so eine historische Nacherzählung, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber war so, das war jetzt keine Fiktion, sondern war so ein Sachbuch in der Hinsicht. Dann ging es tatsächlich einfach nur um
eine Doku in Buchform.
Ja, quasi. da ging es rein darum, was quasi die Geldpolitik war zwischen den Weltkriegen. Und inwiefern das in dieser Zeit quasi. Wieso quasi, wie es da zu Hyperinflation und sowas kam.
Stimmt, die Bilder kenne ich auch noch mit der Schubkarre und so. Das erinnere ich mich auch noch
dran. Ja. Und das fand ich, wenn du das so als Erwachsener liest, dann ist das, wie soll ich sagen, viel interessanter in dem Moment. Gerade, weil du selber irgendwie so ein bisschen Hintergrund hast in dem Bereich, als auch im Vergleich zur Schule damals, weil ich finde so viele, so gerade politische Ereignisse, die leben davon, dass du die halt in deine eigenen, deine eigene quasi Erfahrungsbrille irgendwie einordnen kannst, dass du sagen kannst, ah, ich kann das irgendwie bewerten, ich habe da eine Meinung zu vielleicht auch. Und ich finde, zu Schulzeit sitzt du da und denkst so, ja, irgendwie ergibt das Sinn, dass es jetzt irgendwie wichtig ist, aber irgendwie kann ich es auch nicht, das raff ich es auch ehrlich gesagt nicht, weil ich einfach, also viele Grundlagen.
Weil ich meine Klamotten eh nicht selber bezahle. So ungefähr. Ja, so, meine Eltern mir Geld geben, von dem Geld gehe ich einkaufen und wenn das nichts mehr wert ist, ist natürlich doof, aber ich weiß nicht, was es ist, Geld zu verdienen. So ungefähr.
Ja, du weißt halt auch nicht, wie es sich anfühlt, wenn plötzlich irgendwie die Preise sich über Nacht verdoppeln und so. Das ist so, du verstehst, dass es irgendwie blöd ist, so. Aber du weißt nicht, also du kennst nicht dieses Gefühl von, was bedeutet es quasi für andere verantwortlich zu sein und andere quasi zu versorgen mit seinem Einkommen. Und was heißt es überhaupt, ein Einkommen zu haben? Das ist alles so Abstraktionsebene, die kannst du als Schüler gar nicht greifen. Und dann, wenn du es jetzt liest, denkst du so, oh, das wird ziemlich mies, wenn du morgens am nächsten Tag zum Campus gehst und das Croissant kostet 3.000 Euro. Und du denkst dir so, hä? Das ist mein gesamtes Monatsgehalt, wie soll das funktionieren?
Ja. Ich merke das auch immer, wenn Schülerinnen und Schüler mir davon erzählen, dass sie jetzt überlegen auszuziehen, also so in der Abiturzeit, und dann so das erste Mal wirkt das oft so, ein Gefühl für Preise von Dingen haben, weil die dann sagen so, ja, wir wollen jetzt ausziehen und die Couch, Herr Pelzer, die hat 100 Euro gekostet, das ist ja völlig verrückt. Und ich war so, du hast eine sehr günstige, gute Couch erwischt anscheinend. Und das ist aber für die dann schon so ne, die Welt, was natürlich dann, ne, weil woher soll man den Bezug dann im Zweifel haben irgendwie, ne? Klar, andere checken das auch früher, wenn sie damit mehr in Kontakt kommen, aber so ähnlich ging es, also mir bei bestimmten Themen ja damals eben dann auch, dass man so denkt, ja, okay, Inflation klingt nicht so gut, aber was bedeutet das?
Ja, ja. Ja, es ist, was soll ich sagen, das ist ja, ich habe mich eh, also in den letzten, seitdem ich bei der Bank war, in den letzten 10 Jahren oder so, habe ich mich immer wieder gefragt, so, was ist es eigentlich, was fehlt? Und damit meine ich, wenn du jetzt mal so überlegst, so, gibt ja, also das habe ich gerade bei der Bank gesehen, es gibt ja, ich weiß nicht, wie hoch dieser Prozentsatz ist der Bevölkerung, wo man einfach sagt, so, da ist einfach, das ist halt so ein Struggle mit Geld die ganze Zeit. Ne? Also da fehlt irgendwie so ein Grundverständnis irgendwie für wie mache ich ein Budget, was gebe ich aus? Ne? Also dieses ganze Thema und dann halt so, wie sorge ich.
Meinst du jetzt nur ganz kurz, um nachzufragen, geht es darum, also haben die Struggle mit Geld, weil wenig Geld da ist, oder meinst du generell mit dem Thema Geld, dass sie einen Bankberater brauchen, um das zu lösen?
Sowohl als auch. Also ich glaube, das ist halt, ne, je weniger du hast, desto präsenter ist das Thema, weil dann kommst du schneller in die Situation. Aber auch Leute, die halt viel Geld haben, da ist auch so, wie soll ich sagen, da ist so ein. Ja, da hast du auch Leute, die das so mit so einer extremen Leichtigkeit nehmen und die einfach so quasi von der Hand in den Mund leben und das funktioniert, aber die kriegen halt auch viel Geld oder das ist so, tut es dir irgendwie nicht weh, aber du denkst ja auch gleichzeitig, dass du gar kein Verständnis für morgen oder für Risiken und alles das, was du halt in der Bank quasi lernst und oft habe ich mich halt.
Ich möchte keine Berufsunfähigkeitsversicherung.
Sowas halt, ne? Was kompletter Quatsch ist, aber. jedenfalls, ich habe halt ne, immer so da, ne, auch diesen Pitch gehört von damals, hier, wie hieß dieses ein Tool, Finanzguru, glaube ich, bei Höhle der Löwen, was ja dann irgendwie auch sehr erfolgreich war in Deutschland und andere Apps und so weiter gesehen. Und ich habe halt immer gefragt, so, was ist es eigentlich? So, es war nie, für mich war es bis, also es ist bis heute nicht so 100% klar, was ist eigentlich das fehlende Puzzleteil, was den Unterschied macht zwischen, du hast irgendwie Struggle mit Geld oder du bist voll der Pro und baust dir über die nächsten 20, 30 Jahre irgendwie substanziell irgendwie was auf für deine Verhältnisse entsprechend. Ne? Und ich habe immer mehr so das Gefühl gehabt, das hat gar nichts mit Technologie oder irgendwas zu tun. Also es ist egal, welche App du nutzt. Es hat also rein gar nichts damit zu tun. Es ist eher so eine Persönlichkeits- beziehungsweise so eine Art, vielleicht auch so ein Skill, den man lernt, um halt so eine gewisse Weitsicht zu haben und halt in Szenarien zu denken und so weiter. Aber bis heute bin ich nicht so, dass ich sage, ja, das ist es, wenn du darüber kurz nachdenkst oder wenn du dieses Konzept verstanden hast, dann sitzt es. Weil ich habe auch Leute in meinem Umfeld, die halt die gleiche Ausbildung hatten wie ich damals, die auch irgendwie gewisse, sozusagen, Weitsicht haben, die trotzdem quasi in Situationen kommt, wo du denkst, yo, ist nicht cool. ich sehe den Schmerz in deinen Augen. Was ist los? Und
ja. Genau, weil mir lag es auch auf der Zunge. Also das, was du jetzt mal gesagt hast mit den Skills, das wäre dieser Klassiker, so dieses, was ja auch Schülerinnen und Schüler oft früher zumindest beklagt haben, ob es mittlerweile immer noch so ist, weiß ich ehrlicherweise nicht, also dieser Begriff der finanziellen Bildung in irgendeiner Form, ne, weil wenn deine Eltern dir das quasi nicht beibringen, so, weil du kriegst halt Taschengeld und das war's und keiner redet mit dir darüber, warum oder immer, ne, und selbst wenn, das ist ja noch nicht alles, was man dann leisten kann, und in der Schule ist es ja wirklich ziemlich wenig Thema, außer ich weiß, also selbst in Sovi, ich hatte wenig Sovi in meiner Schulzeit, aber ich glaube, auch da war es wenig Thema. Aber jetzt heißt es ja, also die haben, also die Schule, könnte man sagen, hat so ein bisschen darauf reagiert, auf diese, dieses Problem, dass nicht, dass viele erkannt haben sozusagen, das du auch gerade beschreibst. Das heißt jetzt ja, dass so, dass das Fach in der Mittelstufe jetzt nicht mehr Politik heißt oder Sovi oder Povi, sondern es das heißt jetzt Wirtschaft, Politik und also WIPO quasi. Also man könnte sagen, ja, ist ja lächerlich, jetzt haben die auf nur was umgestellt, aus Povi wurde WIPO in irgendeiner Form oder so, aber dementsprechend sind auch die Inhalte im Lehrplan ein bisschen angepasst worden, sodass jetzt irgendwie so eine Wirtschaftsperspektive schon auch in der Mittelstufe so ein bisschen reinkommen soll. Ich weiß jetzt nicht, was da genau gelehrt wird. Und ja, die Frage ist, ne, wäre das angebracht? Wäre das cool oder wäre das nicht cool, wenn man da im Zweifel dann eben mal so Budgetplanung, Businessplan, solche Sachen quasi macht, dass man einfach mit faktischem Geld versucht, oder dieses Börse-Planspiel, dass man einfach so ein bisschen mal Gefühle dafür kriegt, was ist Geld in irgendeiner Form, weil es in Schule ja sonst irgendwie relativ wenig hat.
Ich glaube, schaden würde es auf jeden Fall nicht. Also ich glaube, jedes bisschen an Information hilft im Zweifel eher, als dass es schadet. Daher, ich glaube, schon ein ganz guter Move in die Richtung. Egal welche Intensität oder egal welche Facette man da irgendwie aufmacht, so Hauptsache man hat so ein bisschen mehr
mehr Futter, so, ne?
Ja, oder, ja, genau, man kommt ein bisschen mehr konfrontiert mit der Sache.
Weil ich muss gerade auch an die Bankberater denken, die rufen einen ja mit 18 dann irgendwann an und sagen so, hier, komm mal rum, wir müssen mal darüber reden. Und die reden mit einem ja, also die bringen einem ja auch nichts bei, mein Gefühl und auch das von vielen, mit denen ich mich mit Freunden, mit denen man darüber gesprochen hat, die dann mal angerufen wurden. Und dann wird da ja auch nur gesagt, ja gut, die legen dir jetzt diese Tabelle, also hier irgendwie so ein Graph vor, wie risikobereit bist du, was sind deine Pläne, Ende Gelände, investieren in diesen DK-Fonds. Und das ist ja auch nicht, als würden die dich dann großartig finanziell irgendwie bilden.
Nee.
Und dadurch, also dann ist, finde ich, dann ist die Frage, woher soll es denn dann kommen? Also woher sollen die Leute das lernen, dass sie damit nicht strugglen? Entweder es liegt ihnen einigermaßen, weil sie es irgendwie so interessant finden, oder die Eltern haben irgendwie einen guten Job gemacht und irgendwie im Zweifel haben das denen gut mitgegeben. Und sonst lernst du wahrscheinlich dann immer durch Failure. Also so nach dem Motto, ich kann am Wochenende nicht feiern gehen, ich kann nicht mehr meine Spaghetti am Wochenende kaufen als Student, weil ich am Wochenende zu viel feiern war. So. Ah, aber dann kommt ja, wie heißen die ganzen Buy Now, Pay Later Dienste, die dieses Problem ja für mich lösen. Hey!
Ja, ich weiß nicht, warum, ich habe so eine innere Unzufriedenheit mit diesem Thema, weil immer wenn, egal was ich so auch, wie soll ich sagen, als Alternativ-Lernplattform so mitbekomme, egal ob es jetzt irgendein Podcast ist, den du hörst, oder irgendein YouTube-Channel, der das so erklärt und so weiter, ich habe immer das Gefühl, da wird so, irgendwas fehlt weiterhin. Es wird alles immer sehr schnell auf so bestimmte so auf Probleme springt, die so in der Abstraktion passieren. So, hast du so eine TikTokerin, die sagt hier, hey, und so mache ich mein Budget, und dann hat sie so ein physisches Portemonnaie und sagt, hier, ich hebe das jeden Monat ab und dann teile ich das auf jeden Tag auf, und dann habe ich jeden Tag so ein Ding, was mir so irgendwie, was mir halt das Budget plant quasi. Oder du hast halt irgendwie diesen Finanzfluss-Typen, der dir halt erzählt, wie man Portfolio aufbaut. Aber das ist irgendwie fehlt für mich oft so dieser irgendwie verknüpfende, allumfassende Kern der Sache, der irgendwie so ein bisschen erklärt, so, okay, warum kriegen Menschen überhaupt Geld für Dinge, die sie tun? Und woher kommt das? Und warum, und wie entscheidet sich, ob irgendwas, weiß ich nicht, genug ist auch oder nicht genug? Weil ich sehe das halt oft in diese, oft in so, in so dann politisierten Debatten, die dann geführt werden, ne, so nach dem Motto, aber die verdienen ja zu wenig und warum verdient dieser Mensch so viel und sollte man ihm das nicht wegnehmen, stattdessen den Leuten geben? Und dann merkst du, dass so, das so, als hätte man quasi, also sagen wir, es gibt drei Ebenen, auf denen du diskutieren kannst, so die politische Ebene, dann gibt es irgendwie so eine Sachebene, so auf sehr spezieller Art, und es gibt dieses Fundament. Ich habe immer das Gefühl, man überspringt das Fundament und spricht eben direkt auf irgendeiner konkreten so Abstraktionsebene, die dann oft vergisst, was ist so eigentlich im Kern der Sache. Also, ne, und wenn man den Kern nicht verstanden hat, glaube ich, dann verliert man sich, glaube ich, dann kann man sich die Köpfe einschlagen bei der Diskussion, was ist eine richtige Portfolioverteilung oder sollte man da nicht irgendwie die Steuern erheben und so weiter. Und ich habe auch das Gefühl, so, scheiße, gerade wenn ich so mit Freunden spreche, was ab und zu mal passiert, und dann kommt wieder dieser Spruch, so, ja, das Geld macht einen so böse. Ich denke mir so, weiß ich nicht.
Das sagen Menschen wirklich?
Ja, Geld verdirbt den Charakter. Ich denke mir so, ja, witzig. Ich weiß, ja, okay.
Oder was? Ich glaube, wenn man da was Wahres dran sehen will, ist eher, dass man vielleicht das Geld Menschen ins Rampenlicht rückt im Zweifel, wenn sie das wollen. Und dadurch sieht man vielleicht mehr von ihnen und dann wundert man sich vielleicht,
what the fuck?
Ist vielleicht doch nicht so sympathisch. Ich glaube, es ist eher so. Ich glaube, das ist nicht zwingend. Also, es ist ja nur ein Mittel. Also, und ich glaube, das Mittel kann den Menschen ja genauso gut dastehen lassen. Ne? Man kann ja sich schmücken mit allen möglichen Spenden und sagt man, oh, guck mal, wie toll dieser Mensch ist, er spendet. Und der kann ja in sich drin auch ein ganz schlimmer Mensch sein. Oder du siehst halt, hey, guck mal, der hat irgendwie jetzt viel Geld und weiß ich nicht, verbrennt den Regenwald zum Spaß, keine Ahnung, und weil er sich das erlauben kann. Und ich glaube nicht, dass das Geld dann zwingend ihn verdorben hat, sondern er vielleicht, weiß ich nicht, zu wenig Freunde hat oder so. Andere traurige Momente.
Ja, genau das. Oder das,
aber was würdest du sagen, ist das Fundament? Weil ich habe das Gefühl, du hast es jetzt so gesagt und ich denke so drüber nach und denke mir, aber ist das Fundament nicht auch total individuell ganz häufig? Also, nee, eigentlich kann das Fundament nicht individuell sein, aber ich habe das Gefühl, es ist doch nicht so hart faktisch basiert, wie das gerade klang, oder? Kannst du, also, wenn mir jetzt Leute sagen, zum Beispiel, also vielleicht ist Lehrer auch immer so ein besonderes Ding, so, ne? Aber ich arbeite ja nicht so richtig nach Angebot und Nachfrage, so, wenn man das so will. Also, vielleicht teilweise, aber ich kann meinen Lohn jetzt nicht, also, kann ich jetzt mal einordnen und kann sagen, ja, gut. Ich habe studiert, Master, dann verdient man irgendwie ungefähr so im Schnitt und irgendwie passt das da ganz okay rein. Du hast wenig Aufstiegschancen gehaltstechnisch, aber wächst irgendwie so automatisch mit, ohne dass du was für kannst. Und du Kinder kriegst, kriegst du Kindergeld. Ja. So, klar, aber ich würde mich jetzt auch schwer tun, also, sag ich mal, ideologisch unaufgeladen, jemandem zu erklären, warum verdient jetzt irgendwie ein Lehrer, wenn er einsteigt, 3,5. Da kann ich ihm sagen, ah, das, sollten 6 sein, weil was ist das Wichtigste auf der Welt? Yeah, Kinder und Bildung. Oder ich könnte auch sagen, naja, 3,5 ist immer noch das Doppelte von, keine Ahnung, den Krankenpfleger. Also ist es doch eigentlich total in Ordnung. Mhm. Und warum soll ich mich beschweren? Also ich habe das Gefühl, ich wüsste gar nicht, wie man da anpacken sollte.
Ich glaube, das ist halt, das, was für viele so ein Struggle ist, weil gerade, wenn du in Deutschland, glaube ich, aufwächst, dann hast du halt diesen Status, wie du ihn kennst, nämlich du kriegst halt einfach Gehalt, das ist irgendwie so, das steht irgendwo drin und dann ist das halt so. Hast du es in vielen Branchen halt einfach dadurch, dass sie eben von Tariflöhnen halt einfach,
sie sagen. Ja, stimmt, das hast du auch, genau, stimmt, das Tarife.
Ne, du hast halt in vielen Bereichen halt einfach Tarifbeschäftigung, das heißt, da ist halt so das Individuum quasi ersetzt worden durch, das gilt für alle und deswegen oft ist ja auch dieser Luxus, dass man sagen kann, hey, was verdient man eben in einer bestimmten Branche, was verdiene ich denn als Fahrzeugbauer zum Beispiel, da gibt es die IG Metall Tariftabelle, dann kannst du sagen, okay, Industrie so und so, dann verdiene ich das. Und deswegen ist für viele, glaube ich, so das umso schwieriger zu verstehen, so, hä, wie kommt das zustande und warum verdient man das und wie kann ich das rechtfertigen und wieso gibt es einen Tarifvertrag für Altenpflege oder wieso gibt es keinen, wo es dann die Zahl so gering ist und da ist es so hoch und so weiter. Und ich glaube, was eine der, ich glaube, für mich irgendwann mal vielleicht wichtigsten Erkenntnisse hatte ich irgendwann in der Uni als in, ich glaube, Mikroökonomie war das. Und genau, da will man am liebsten einzeln, aber da hat der Prof irgendwie gesagt, er meinte nämlich, alles, was du tust, ist erstmal basiert immer, also alles, was du quasi tust als Mensch, ist immer erstmal in Interaktion mit anderen Menschen. Wir leben ja nicht isoliert. Mhm. So. Und das ist so eine Grundbeobachtung, so okay, wir interagieren immer. Und alles, was quasi in dem Moment, wo man irgendwas austauscht, ich helfe dir bei irgendwas oder ich kaufe etwas von dir ab, egal was es ist, oder ich arbeite für dich, ist immer ein Vertrag zwischen zwei Menschen. Und das, was der jeweilige andere in diesem Vertrag als Wert festlegt, ist komplett subjektiv. Immer.
Also nach dem Motto, ich habe Butter für dich, keine Ahnung, oder ich helfe dir jetzt beim Umzug und du sagst, dafür gibt's Pizza. Und das ist halt subjektiv für den einen. Also du würdest sagen, Pizza ist angemessen, oder du könntest auch sagen, Pizza ist nicht angemessen.
So genau, ungefähr, du könntest sagen, oder? Nee, ich hätte aber gerne so viel wie ein professioneller Umzugsservice, oder ich sage, hey, du kriegst Freundschaftspreis und wenn du mir einen Kasten Bier und eine Pizza einstellst, bin ich cool, komm dir helfen. So. Mhm. Oder dieses ewig schon ausgelutschte Beispiel mit, was ist dir Glas Wasser wert hier in Europa versus in der Wüste, so, wenn du kurz davor bist zu ertrinken. So, das heißt, je nach Kontext, in dem du dich gerade befindest, je nach Situation, je nachdem, mit wem du sprichst, ist die Perspektive auf das, was man halt als Vertrag miteinander vereinbart oder was das Gut ist oder die Leistung, die man miteinander tauscht, ist halt subjektiv und der Wert ist nicht immer konstant, sondern hängt davon ab, wie wichtig, wie dringlich ist mir das. Also, wenn ich komplett in Not bin und ich brauche jetzt ein Auto, zahle ich vielleicht ein bisschen mehr für das Auto, als wenn ich eigentlich gar keins bräuchte. Das wäre für mich nur so ein Spaßgegenstand. So. Und wenn man das einmal für sich so verinnerlicht, dass das quasi immer subjektiv ist, dann ergibt eine quasi oft eine so kollektive Debatte darüber, was ist eigentlich der faire Wert von etwas, nicht so viel Sinn, weil dann übergehst du quasi das Individuum und sagst, es gibt einen objektiven Wert für etwas. Und wenn du versuchst, quasi die Summe des, weißt du, ich weiß nicht, ob du dich an Philo erinnerst, da, ja, aber nee, sag ich, erst mal ruhig.
Ja. Nee, du kannst ruhig erst noch zu Ende, wenn du möchtest.
Ich hatte noch so einen anderen, wir hatten einmal in Philo quasi dieses, ich glaube, das war Mill und Bentham, mit dieser Idee von,
Solidarismus quasi.
Ja, aber auch so in die Richtung so, die Summe der subjektiven Meinungen kann quasi aggregiert werden zu einem objektiven Etwas. Da hat irgendwer anders gesagt, nee, das ist Quatsch, weil wie aggregierst du das denn? Damit schließt du ja immer irgendwen aus. So. Und ich glaube, das ist so dieses Grunddilemma, ne? Dieses zwischen was, welche Position bezieht man? Sagt man das Individuum oder halt das Kollektiv? Also versucht man sich zu einigen und einen Kompromiss zu finden oder sagt man einfach, jeder entscheidet für sich? Und das ist so, glaube ich, die Und ich glaube, was es so schwierig macht, ist, dass ich glaube, wenn man halt, wie gesagt, so wie in diesem Werdegang Lehrer quasi einfach in eine kollektiv beschlossene Sache quasi eingegliedert wird, so nach dem Motto, du studierst und dann machst du halt diesen Job und das ist halt schon festgelegt, dann stellst du dir gar nicht die Frage so unbedingt, wie kommt das denn überhaupt zustande? Also wieso dieser Preis, wieso nicht 6.000, wieso 3.5? Und ich glaube, deswegen fällt es, glaube ich, auch vielen dann schwer, diesen Kern irgendwann für sich zu greifen, weil sie nie dieser Situation ausgesetzt sind, auf individueller Ebene was zu verhandeln. Außer vielleicht bei eBay Kleinanzeigen. Was hier wieder mal passiert.
Ja, und oder auch als Schüler und so, oder als Student, wenn du dann quasi im Kopf hast, ich darf nur 450 Euro verdienen, weil sonst muss ich irgendwie mehr Steuern zahlen und so weiter. Ne? Du hast quasi immer so Beträge quasi im Kopf und denkst nicht daran, dass du quasi für mehr ja verhandeln könntest, theoretisch so, ne? Und dass dein gutes Recht ist und du quasi, ne? Okay, ich verstehe, was du meinst. Ich hänge nur gerade noch kurz bei dem Gedanken mit, dass ich verstehe das, dass das irgendwie kompliziert ist, dass du Einzelinteressen sozusagen aggregierst und so dieses, also ne, wer sagt, also warum ist es fair, wenn du jetzt als Gesellschaft sagst, keine Ahnung, Lehrer verdienen das, so, ne, dann warum ist es nicht individuell, warum ist nicht für den einen das fair und für den anderen, warum macht man das nicht so, okay, verstehe ich, aber macht es nicht. Also kann man das so allgemein sagen, dass das immer schwierig ist? Weil in meinem Kopf kamen sofort so Gesetze irgendwie hoch. Und ich dachte mir so, naja, aber irgendwie ist es doch wichtig, in Gesellschaft oder als Staat vom Individuum Interessen zu aggregieren quasi und zu sagen, weil wenn du jetzt sagst, es muss immer individuell sein, hast du jetzt nicht. Nur ich habe mir gerade an Gesetze gedacht, so nach dem Motto, dem einen, der sagt vielleicht, ja, keine Ahnung, wenn du, keine Ahnung, mir 10 Euro klaust, das muss für mich noch kein Diebstahl sein, das ist mir irgendwie egal, da habe ich keinen Bock, dass ich überhaupt die Polizei warten muss. Und ein anderer sagt, ja, 10 Euro sind mein Wochenbudget, so, ey, wenn das mir geklaut wird, ist das für mich die Welt sozusagen. Und da musst du ja trotzdem dann irgendwie Gesetze schaffen, die nicht den kleinsten gemeinsamen Nenner, aber die irgendwie dann doch so ein Gemeinschaftsinteresse irgendwie abbilden. Und dann wird das Individuelle ja im Zweifel vor Gerichten verhandelt sozusagen, ne? Deswegen habe ich gerade überlegt, ob man das übertragen kann, dass man sagt, okay, du hast irgendwie so eine allgemeine Tariftabelle im Zweifel dann und dann werden, ja, das ist ja im Prinzip dann so, wenn dann Gewerkschaften so nachverhandeln und keine Ahnung was. Ich überlege gerade, ob man das halt, ob es ob das immer cooler wäre und praktisch auch, also und gehen würde sozusagen, das Individuum zu betrachten oder ob es nicht manchmal ein Muss ist, zu aggregieren quasi.
Ich glaube, das ist halt das Spannende, dass die Individuen sich ja manchmal dafür entscheiden, zu aggregieren, bewusst, weil sie ihre Verhandlungsposition stärken wollen. Das ist der typische Fall von einer Gewerkschaft. Wenn man sagt zum Beispiel, hey, wenn ich jetzt Einzelner hingehe und sage, ich hätte mein Geld, dann habe ich keine Macht, weil ich habe keine Alternativen zum Beispiel. Ich kann mit nichts drohen, ich habe keine Verhandlungsmasse. Also schließe ich mich da kollektiv an und gehe zusammen hin und sagen, wir streiken sonst und deswegen wollen wir jetzt mehr Geld haben. Das ist ja das typische Argument dafür. Wie gesagt, das ist halt immer ein bisschen kontextgetrieben, ob das Sinn ergibt oder nicht. Weil im Grunde genommen sagst du nämlich, vielleicht hätte ich als Individuum mehr Chancen auf eine höhere Gehaltssteigerung, aber ich nehme das mal in Kauf, dass das nicht der Fall, also dass ich das nicht nutze und bin zufrieden mit dem, was ich im Kollektiv verhandeln kann. Und das Interessante ist halt, so ein Zustand ist ja nicht statisch. Was ich damit sagen will, ist zum Beispiel, du hast ja nie diese, also was halt nie der Fall ist, ist, dass die Verhandlungsmächte quasi auf zwei Seiten oder wenn es um einen Vertrag geht, die ist nie konstant. Mal ist die eine Partei quasi vorne und kann was fordern, und mal ist die andere Partei vorne und kann was fordern. Das heißt, das ist halt immer ein bisschen, also wie Sie sagen, das ist immer wieder, glaube ich, eine Sache, die man immer wieder reflektieren muss, ist es noch der Idealzustand für mich? Beispiel könnte sein, du bist einer Gewerkschaft beigetreten und du hast dich über jahrelang über Tarifverträge gefreut und dann merkst du aber, dass der Arbeitnehmermarkt quasi so attraktiv gerade ist, dass du eigentlich, wenn du dich der Gesellschaft, der Gewerkschaft löst und individuell verhandelst, mehr für dich rausholen könntest. Also da könnte es wiederum irgendwann schlecht werden, obwohl es initial mal gut war. Das heißt, das meine ich mit, das ist halt nie statisch.
Und, genau, und das andere Extrem wäre ja, der Arbeitgeber, also der Arbeitnehmermarkt ist so unfreundlich, das heißt, es gibt so viel Angebot für deinen Job sozusagen, dass du dich ja wahrscheinlich wirklich kaum alleine in die Verhandlung quasi trauen kannst, im Zweifel, wenn das so nur nach 15 Job ist sozusagen, wo du nicht mal sagen kannst, hey, ich bin besonders begabt darin, sondern es einfach ist, ja, es muss halt gemacht werden und dann kann der Arbeitgeber ja sagen, ja gut, ich habe, also wenn du jetzt halt gehst, es gibt genug andere, die ich dafür bezahlen kann und wenn du damit in der Gewerkschaft sagen kannst, naja, aber dann gehen wir halt mit 20 Leuten, dann will der Arbeitnehmer sich, ne? Genau. Und dieses Periodische hast du wahrscheinlich immer und mal ist es dann eben, profitierst du und mal sagst du, okay, ich habe vorher profitiert, jetzt ist mein Aufsteigen quasi sozusagen gedeckelt erstmal und das ist dann vielleicht für mich okay oder auch nicht, weil du kannst ja auch dann immer sagen, jetzt gehe ich halt an den freien Markt und probier's da sozusagen. Ne?
Genau, und ich finde...
Markt, aber du weißt, was ich meine, in die Wirtschaft sozusagen.
Genau, und ich finde halt... zwei Sachen sind halt immer für mich immer so spannend, weil es auch jüngst wieder ja auch so ein bisschen die Debatte gab, ne, so nach dem Motto, was macht gerade die Ampel und dann kann man sich nicht einigen auf bestimmte Gesetze. Und dann habe ich auch immer versucht, für mich jedes Mal immer die Frage zu stellen, okay, wo befinden wir uns gerade, auf welcher Ebene und was sind eigentlich so die, wenn man das so von den Grundprinzipien so aufbaut, an welcher Stelle hakt es denn gerade und wo ist jetzt zum Beispiel das Problem eigentlich und welche Richtung zieht sich die Debatte eigentlich? Und für mich waren zum Beispiel dann immer so Sachen wichtig wie, wer ist denn der Marktteilnehmer? Zum Beispiel beim Beispiel Schule kannst du ja sagen, naja, der Staat ist ja der Käufer der Leistung und die Beamten, die sich dann entschließen, Beamte zu werden, sind halt die Leistungsgeber quasi und die verkaufen quasi ihre Leistung. Aber der Staat setzt den Preis.
Schülerinnen, Schüler.
Genau. Mhm. Dann der Staat setzt an der Stelle den Preis und sagt, hey, ich zahle dir so und so viel und das heißt, du hast einen Akteur und also einmal den Staat und dann hast du einmal ganz viele Individuen, die sich dann sagen, ich finde das Modell cool, ich mache das auch gerne für den Preis und finde das einen fairen Deal.
Und dann, du hast trotzdem ja Privatschulen im Zweifel, ne?
Genau.
Was das, ja ein Konkurrenzsystem, wo du sagen kannst, da gehe ich hin und weiß gar nicht, wie die bezahlt werden, ob es da gar keine Vorgaben gibt oder, also ich kann mir vorstellen, dass es da ja frei verhandelt ist.
Genau, ja. Und da wärst du quasi, das wäre so ein Beispiel für, auf der einen Seite hast du das Individuum, was halt besser und schlechter dastehen kann als in einem Alternativsystem, auf der anderen Seite hast du das vorverhandelte quasi Alternativsystem und da ist halt immer die Frage, ne, wer steuert denn Angebot und Nachfrage? Und da kannst du halt sagen, es ist halt in dem Fall der aggregierte Akteur, der Staat, der sagt halt, okay, ich merke, ich kriege nicht genug Lehrerinnen und Lehrer, ich setze das Gehalt mal hoch. Aber da hast du quasi da so ein bisschen die Korrektur von Angebot und Nachfrage oder halt eben die Leute, die dann sagen, ich gehe doch lieber an die Privatschule. Und das heißt, du hast da eine gewisse Dynamik mit drin, die ist jetzt nicht so extrem wie in anderen Branchen vielleicht.
Ja, auch, ne? Aber trotzdem, ja, verstehe.
Genau, und deswegen
Das ist ja zum Beispiel, nur ganz kurz, um ein Beispiel noch dafür zu geben, ist ja jetzt wie mit diesen Sonderzahlungen. Wahrscheinlich hat die Wirtschaft sozusagen entschieden, ja, wir machen irgendwie so 2, 3 Sonderzahlungen für unsere Arbeitnehmer. Und dann haben die Leute gesagt, ja, Moment, aber was ist denn eigentlich mit den Beamten? Und dann haben die Beamten gesagt, ja, gut, wir hätten das auch ganz gerne. Und dann haben die Nicht-Verbeamten-Lehrer gesagt, wir hätten das auch ganz gerne. Und dann ist es halt so ein, ne, und dann ziehst du halt irgendwann mit.
Ja.
So, auch wenn du es quasi nicht müsstest, weil die Leute sind halt bei dir irgendwie verbeamtet, die sollen mal schön ruhig sein, so ungefähr.
Ja.
Aber trotzdem wird es halt quasi dann gemacht, ja.
Und ich finde halt, da ist zum Beispiel spannend, wenn man halt sagt, ah ja, das ist ja irgendwie, man hat, also als wenn man zum Beispiel sagt, als Lehrer, man kann ja gar keinen Einfluss drauf nehmen, dann stimmt das nicht immer. Nur die Einflüsse brauchen halt einen höheren, wie soll ich sagen, einen höheren Schwellwert, bis es irgendwie einen Effekt zeigt. Und die dauern halt einfach länger. So nach dem Motto, ne?
Würde ich auch sagen,
wenn jetzt einfach in den nächsten 3, 4 Jahren einfach viele Menschen sagen, ich entscheide mich nicht gegen das Studium zum Lehrer und dann halt eben gar nicht ihre Arbeitskraft anbieten dem Staat, dann wird er das auch merken, muss reagieren. Nur die Reaktionszeit ist viel, viel länger, als man das vielleicht irgendwie von einem Startup kennt oder so. Und das heißt, da hast du gar nicht so diese festgefahrene Situation. Aber wenn man zum Beispiel darüber diskutiert, so weiß ich, auf politischer Ebene und sagt, hey, müssen wir jetzt die Bildungspolitik anpassen und Lehrermangel und so weiter, dann ist oft eigentlich, dass man einfach akzeptieren muss, dass dieses Konstrukt einfach ein bisschen träger ist, weil eben quasi nicht so viele Akteure da irgendwie mitspielen. Heißt aber nicht, dass man jetzt hingehen muss und sagen muss, ja, wir müssen jetzt irgendwie, also oft ist die Problem, ist die Lösung gar nicht, wir müssen jetzt ganz viel dran ändern, sondern eher so, hey, warten wir mal ab, welche Zyklusphase sind wir denn gerade? Das haben wir jetzt gerade einen Jahrgang, der einfach irgendwie keinen Bock hat auf Lehrer da sein, oder haben wir gerade einen Jahrgang, der einfach gerade sehr überfüllt ist, aber wie wird sich das ausgleichen über die Zeit? Und
gerade im Beamtentum, wo du die Leute ja quasi dir 50 Jahre, 40 Jahre ans Bein bindest sozusagen, und dann kannst du nicht einfach mal sagen, jetzt kriegt ihr wieder weniger Gehalt, weil es ist, also ich glaube, Gehalt runtergehen ist immer ziemlich schwierig. Da musst du wahrscheinlich sehr vorsichtig sein mit Gehaltserhöhungen sozusagen.
Ja, genau, und da musst du halt irgendwie langfristig dann auch taktiert, ne, und gucken, wie mache ich das? Und
kann die Pensionskasse sich das leisten? Blabliblub, ne? Also, es gibt ja 1000 Faktoren, dass du das System auf keinen Fall aufblähen willst, weil sonst das zum Leiden aller in diesem System quasi führt.
Ja. Und manchmal, das ist auch wiederum interessant, weil man bei anderen Debatten quasi dann so hinhört und so dieses Thema, was man auch mal hatte, wo wir drüber gesprochen haben mit der garantierten Platz für die Kita zum Beispiel oder für Ganztagsbetreuung. Mhm. Ne? Da kannst du halt auch noch, es gibt halt irgendwann so Punkte, die man so zeichnen könnte, so Grafiken rein, wo man sagt, selbst wenn du das Gehalt auf unendlich setzt, hast du nicht genug Leute, die das machen könnten, weil es einfach, wenn die Leute einfach vielleicht ihren Job nicht wollen oder weil sie
sagen, Interesse, whatever.
Interesse. Mhm. Das heißt, manchmal, selbst wenn du diese theoretische Unendlichkeit anstrebst, kannst du das Problem trotzdem nicht lösen, weil es sind immer noch am Ende Individuen, die sagen, mache ich oder mache ich nicht. Und das ist halt auch sowas, wo man sagt, okay, das muss man im Hinterkopf halten. Ne? Also wie viele Individuen gibt es denn, die das machen könnten? Und finde ich denn genug? Und insbesondere bei dem Preispunkt, den ich erstmal festsetze. Weil jeder Preispunkt, das hatten wir jetzt auch bei Mordisch, wir haben das Pricing geändert, ist immer so ein bisschen so eine Art Test. Du weißt nicht, wie die Leute darauf reagieren. Kommen mehr Kunden, kommen weniger Kunden, ne? Und so weiter und so fort. Sind die zufrieden, sind die unzufrieden? Deswegen ist das oft halt, wenn man nochmal so überlegt, okay, hat jetzt so eine Idee, man will die verwirklichen, dann ist halt jeder Preispunkt quasi immer, der braucht halt ein bisschen, bis man halt merkt, okay, habe ich damit den Markt getroffen oder ist mein Angebot nicht gut genug? Und immer dann, wenn du halt eben so träge Systeme hast oder trägere Systeme, dann dauert es halt einfach länger, bis man so ein ordentliches Feedback vom Markt bekommt. Und ich glaube, das wird halt oft halt übersehen, dass man ja einfach am Ende des Tages doch gucken muss, gibt es Individuen, die ihr Leben in diese Richtung gestalten möchten und sagen, das ist ein tolles Angebot, auf das ich mich einlasse oder nicht? Oder gibt es diese Individuen halt nicht? Oder gibt es die nur gerade nicht? Die kommen dann nochmal. Und was hat, ne, und was hat so ein Preis, den man halt festlegt, egal wer den festlegt, was macht das mit dem Gesamtmarkt? Ne? Also zum Beispiel, wenn man jetzt sagen würde, sagt, hey, wir erhöhen jetzt irgendeinen Preis auf das Dreifache von dem aktuellen Preis, zum Beispiel, weiß ich nicht, das Pflegegeld, so, also das, was man für ein Pflegeheim bezahlt, was würde das mit den Leuten machen? Gibt es dann mehr Leute, die da diesen Job machen wollen würden? Gibt es weniger Leute, die das in Anspruch nehmen wollen? Würden sich Alternativsysteme auftun und so weiter? Und jeder Preis ist erstmal wie so eine Art Experiment. Und man weiß nie vorher, was passiert denn, weil man nie abschätzen kann, was macht denn die Summe der Individuen, die dieses neue Angebot jetzt wahrnehmen kann oder eben nicht wahrnehmen kann. Und das ist für mich so in Summe dieser Kern der Sache. Ist immer, was machen die Individuen eigentlich?
Mhm. Ich muss da, also ich will nicht immer so lehrermäßig, also so lehrerlangweilige Themen da, aber ich finde, das kann man in zwei Punkten am Lehrersystem ja ganz gut irgendwie dann auch einmal sehen, weil zum einen, da haben wir auch schon lange drüber gesprochen mal, ist, das ist jetzt ja das Grundschuleinstiegsgehalt, also Einstiegsgehalt angehoben worden, auch auf A13, ja. Was quasi auch das Gymnasium, also ne, von A11 hoch auf A13, was ja mein Einstiegsgehalt sozusagen ist. Und das wurde ja schon lange, lange sozusagen diskutiert. Und ich glaube dann wahrscheinlich, also im besten Fall, wurde dann ja auf dem Weg erstmal, bevor man das den Schritt gegangen ist, geguckt, okay, wie können wir den Job im Zweifel attraktiver machen? Müssen wir mehr Werbung schalten erstmal? Haben wir einfach nicht die Leute erreicht, ja, ja, die es irgendwie interessieren könnte? Dann sind es irgendwie andere Faktoren, bla, bla, bla. Und mein Eindruck war, jetzt ganz am Ende hat man dann irgendwann gesagt, ja, okay, jetzt müssen wir es einfach mal machen. Wir probieren es jetzt einfach mal mit dem Anheben. Und ich bin sehr gespannt, was wir so in, sag ich mal, 10 Jahren, wenn es vielleicht dann ein realistisches Bild gibt sozusagen, wenn jetzt Leute in der 8., 9. Klasse merken, oh cool, mir erzählen die Lehrer nicht mehr, ah, wenn du Lehrer wirst, werd aber auf jeden Fall Gymnasial-Gesamtschullehrer, weil dann verdienst du auch irgendwie ordentlich, keine Ahnung, wenn das Leute Lehrer sagen sollten. Wenn diese Botschaften nicht mehr so durchkommen oder wenn man, ne, wenn das irgendwie gleichwertig gesehen wird vom Gehalt her, ob sich was ändert, weil, und dann sollte man, wenn das nicht geholfen hat sozusagen und weiterhin der Mangel besteht, dann musst du halt noch mehr gucken, ja, also wenn dir, sag ich mal, der Dienst der Grundschule wichtig ist und der Job der Grundschullehrer, dann musst du halt gucken, okay, wie kann ich den verbessern, weil dann muss ich eben sagen, gut, keine Ahnung, Urlaubstage, whatever, diese Stellschrauben, die man halt irgendwie im Zweifel hat, neben dem Gehalt, irgendwas, wo man sagt, wir müssen die Qualität dieses Jobs verbessern. Das ist ja, und das Negativbeispiel, da haben wir auch schon drüber gesprochen, ist ja dieses Papier von vor einem Jahr oder so, von der damaligen noch Bildungsministerin, dieses, okay, wir haben den Lehrermangel erkannt, unsere Lösung ist, ihr müsst mehr arbeiten, ihr müsst das machen, also dass du quasi gefühlt die Gründe, weswegen Lehrer ungerne Lehrer sind, verschlimmerst sozusagen, um das Problem quasi zu füllen oder meine Abordnungsstelle zum Beispiel, das macht das System ja nicht schöner. Also du sorgst damit ja nicht dafür, dass ich Werbung für den Lehrerberuf mache, du sorgst damit nicht dafür, dass langfristig irgendwelche Probleme gelöst sind, sondern du hast irgendeine kurzfristige Lösung und hoffst, dass es irgendwie hilft, so bis deine vielleicht Amtsperiode vorbei ist. Und da ist dann eben die Frage, okay, was muss, also das würde ich jetzt persönlich sagen, ist vielleicht dann ein Versuch, wie du sagst, ein Experiment. Und ich bin mal gespannt, wie das aussehen wird, zu sagen, wenn das jetzt immer weiter kommt. Ich könnte mir vorstellen, dass das dann eher scheitert. Und da muss man wieder überlegen, okay, was können wir denn dann machen quasi? Aber wie du sagst, es ist eigentlich ein Experimentieren, sozusagen am offenen Herzen. Nicht, weil es immer um Leben und Tod geht, sondern weil du halt in ein System immer aktiv quasi eingreifst. Und du willst ja dann nicht so Verträge schnüren mit Leuten. Also angenommen, wäre so, ich glaube, so funktioniert aber das Beamtensystem quasi nicht, dass du sagst, wir stellen jetzt neue Leute ein und denen versprechen wir das und das und das. Das gilt aber nur für die mit dem neuen Vertrag und hast einen alten und neuen Vertrag im gleichen System. Das ist ja krisemiese, was aber in der Wirtschaft ja normal ist. Klar. Dass jeder, der neu hinzukommt, verhandelt neu seine Konditionen im Zweifel.
Und jeder Alte kann jederzeit nachverhandeln. Also das
nachverhandeln, genau, ja, wichtig, genau, weil das können wir dann im Zweifel ja nicht gerade, aber müsste man dann vielleicht gucken, ob man das kann, whatever.
Ja, ja. Und das ist halt, ich glaube, da ist der Vorteil halt, wenn du das halt individuell hast, auf der individuellen Ebene, dann kannst du halt auf, wie soll ich sagen, so Besonderheiten auf lokaler Ebene halt voll gut reagieren. Wenn du zum Beispiel merkst, in Troisdorf gibt es viel zu viele Leute, die Erzieher sind oder weiß ich nicht, oder Lehrer sind, dann kannst du sagen, hey, wir zahlen euch halt weniger. Dann verlieren, also das ist ja im aktuellen Modell gar nicht vorstellbar, weil man sagt, in NRW hast du halt eine einheitliche Regelung. Das heißt, wenn jetzt jemand auf Dorf sagt, hey, ich opfere mich fürs Team, so ich ziehe jetzt aufs Dorf und mache dort Schule, dann hat die Person ja gar nichts davon aus der finanziellen Perspektive, weil da eben diese Gleichschaltung herrscht. Das heißt, du kannst solche lokalen Angebot-Nachfrage, ich sage Unterschiede, kannst du gar nicht ausgleichen. Das heißt, du musst dann so. Und du kannst ja auch keine extra Anreize schaffen. Das heißt, man hat so ein bisschen dieses Dilemma, dass man gar nicht so das glatt bügeln kann, wo man es eigentlich bräuchte. Mhm. Wie gesagt, in der Stadt kannst du sagen, hier werden viel zu viele Leute. So, das wäre bei Zahnärzten.
Du hast es ganz, ja, ich wollte nur dazu sagen, du hast es so ein ganz kleines bisschen, aber nicht bewusst gesteuert, sondern das halt dann zum Beispiel so A14, A15 Stellen, so Beförderungsstellen. Mhm. Also angenommen, ich glaube, wenn ich jetzt Schulleiter werden wollen würde, kann ich das auf dem Land sehr schnell, sozusagen. Also nicht, weil ich es bin, sondern weil da diese Stellen einfach leerlaufen, weil da quasi keiner hin will. Das heißt, sozusagen schafft das System so ein bisschen die Anreize, weil die Sachen so unbeliebt sind, wenn du quasi dann wirklich nur nach dem Geld gucken willst, sozusagen, oder dich die Stelle auch einfach interessiert, dann kannst du schon aufs Land gehen, das ist für dich sozusagen attraktiver. Aber das ist nicht, weil sich jemand denkt, oh, wir müssen da mehr A14 und mehr A15 Stellen schaffen, sondern einfach nur, weil die da nicht genutzt werden, sozusagen. Ja. Deswegen ist es ja im System ein bisschen drin, aber nicht, weil jemand clever sich dachte, hey, wir müssen das irgendwie attraktiver machen.
Genau, und das zeigt halt, dass du eigentlich dann wiederum so ein bisschen so eine Grundannahme triffst, nämlich, dass quasi das Angebot und die Nachfrage relativ konstant ist. Das ist so dein, das, was du eigentlich brauchst in so einem System. Denn du willst, konstant und gleichmäßig verteilt, müsste man genau sagen. Du willst halt eigentlich, dass überall dort, wo eben eine Schule zum Beispiel gebraucht wird, dass da auch idealerweise genug Kinder sind und genau genug Lehrkräfte sind, damit du das immer sagen kannst, ah, hier ist das Verhältnis von 1 zu 30 und das packe ich zusammen und dann mache ich das mal 7 und dann habe ich eine Schule. So. Und, und diese Konstanz, die brauchst du, weil sobald das eben aus dem Gleichgewicht so ein bisschen rausläuft, hast du ein Problem. Entweder musst du Schulen schließen, entweder weil nicht genug Kinder da sind oder weil halt eben nicht genug Lehrer da sind. Und dann schaffst du quasi einfach, dann geht das Angebot eben von 0 auf 100. Entweder existiert es oder es existiert nicht. Das heißt, da hast du keinen so Zwischenzustand mit kleine Schule, also zu einem gewissen Grad, aber auch dann halt ab einem gewissen Punkt nicht mehr. Und
ja, da kann ich ganz kurz auch ein konkretes Beispiel geben. Aus Gesamtschulen, das ist bei denen häufig so, wenn die eine Oberstufe aufbauen, dann läuft die erstmal an mit irgendwie 40, 50 Leuten und es gibt so eine Grenze sozusagen. Du darfst nicht mehr als 1 oder 2 Jahre unter diese Grenze fallen. Wenn du jetzt quasi nachweislich über mehrere Jahre eine Oberstufe von 30 Leuten irgendwie hast, dann wird dir diese Oberstufe einfach wieder gestrichen sozusagen. Das heißt, da hast du genau das Problem dann eben, ne, wenn das nicht ein gleichbleibendes Angebot ist. Und dadurch hast du natürlich ganz neue Probleme, dass dann im Zweifel Leute in die Oberstufe gelotst werden, die da gar nicht hingehören, damit du diese Quote erfüllst. So, das sind alles dann andere Probleme. Ja. Aber da hast du genau dieses Thema. Ja,
ja, und das ist halt wiederum spannend, wenn man das so als ein Modell einfach mal nimmt, ohne das jetzt irgendwie zu werten und sagt, das ist gut oder schlecht, so einfach mal sagt, okay, das ist einfach die Dynamik des Modells, so wie das halt eben auf bestimmte Dinge gut reagieren kann, auf bestimmte Dinge halt eben nicht so gut reagieren kann. Da merkst du halt schnell, wie halt eben so eine, wie soll ich sagen, so Sachen wie Fairness im Gehalt, ne, oder Gleichschaltung im Gehalt, wie das halt zu gewissen Dingen, also wie das dir einfach Flexibilität raubt an der einen oder anderen Stelle. Das gleiche gilt zum Beispiel dann auch für, das hatte ich damals bei der Sparkasse auch mitbekommen, dass die Sparkassen hatten immer ein Problem damit, halt besondere Talente zu halten, weil die sagen konnten, naja, die sagen mussten, naja, wir haben halt folgende Gehaltsstruktur. Es gibt halt die meisten im Tarifvertrag und dann gibt es ein paar außertarifliche Stellen, aber das muss vom Betriebsrat freigegeben sein, das sind eher so wenige davon und da musst du schon einen bestimmten Rang erreichen. Das heißt, das ist gar nicht so die Möglichkeit zu sagen, ja, ich bin irgendwie super talentiert. Dann hast du, ja, entweder nimmst du halt schlechtes Gehalt oder gehst halt zur Konkurrenz, weil das die Konkurrenz halt besser zahlt für halt, weil die eben nicht an Tarife gebunden ist. Und das macht halt was auch, wenn du jetzt aus Unternehmensperspektive drauf schaust, wenn du sagst, du bist halt in einem sehr kompetitiven Bereich unterwegs, weiß nicht, Autobau, und du willst sagen, ich brauche jetzt Software-Leute und du kannst denen einfach nicht so viel bezahlen, weil du nach einem IG Metall-Tarif bezahlst, weil das irgendwie der Standard ist, dann hast du halt dadurch einfach schon erstmal zusätzliche Herausforderungen, die du lösen musst. Und ich glaube, das ist halt.
Aber da muss ich mal ganz kurz fragen, kannst du dich nicht als Firma entscheiden, ob du danach bezahlst oder nicht? Weil ich weiß, bei Chiaras alten Arbeitgeber, die zahlen nach Tarif und jetzt der neue Arbeitgeber zahlt nicht nach Tarif quasi. Die nehmen natürlich als Orientierung dann trotzdem in irgendeiner Form den Tarif sozusagen erstmal. Aber ich dachte immer, dass du als Arbeitgeber quasi sagen kannst, wir wollen danach, wir nehmen das quasi als unser Merkmal, nach dem Motto, komm zu uns, wir zahlen nach Tarif. Und wenn man jetzt feststellen würde, irgendwie klappt, ist das System für uns nicht mehr passend, weil wir wollen lieber die guten Spitzenleute. Ja. Kannst du dann nicht sagen, wir zahlen nicht mehr nach Tarif? Geht das nicht so einfach? Ich habe keine Ahnung.
Wahrscheinlich nicht. Das ist spannend. Das ist halt auch da jetzt keine besondere Wertung rein, nur so ein Versuch, das zu erklären, wahrscheinlich mit 1000 Fehlern. Aber im Grunde genommen kannst du halt von dir aus sagen, hey, wir als Geschäftsleitung, wir wollen gerne mit irgendeiner Gewerkschaft zusammenarbeiten und die soll uns gerne irgendwie supporten. Wir akzeptieren die Bedingungen. Das kannst du quasi machen, wenn du sagst, das hilft mir im Zweifel, halt Leute einzustellen, weil die Leute wollen nur nach
Tarif. Das ist ein Argument für manche.
Genau. Klar. Gleichzeitig kann es auch so sein, dass du sagst, hey, du bist einfach ein Unternehmen und hast da kein Interesse daran, brauchst es nicht, aber dann können deine Mitarbeiter sagen, wir wollen uns gerne organisieren. Wir wollen gerne einen Betriebsrat, wir wollen gerne uns an der Gewerkschaft knüpfen und wir wollen halt dieses Angebot einführen in unserem Betrieb. Das heißt, das kann halt einfach quasi von, in Anführungszeichen, durch die Arbeitnehmer gepusht
bottom
werden.
Bottom-up.
Bottom-up, quasi von unten kommen. Und dann hast du im Zweifel, musst du damit halt leben. So, und dann ist halt die Frage, naja, kannst du es wieder rückgängig machen? Und auch da muss es bottom-up rückgängig gemacht werden. Das heißt, das ist so eine bewusste Entscheidung. Meistens gibt es da keinen rein-raus, sondern meistens gibt es halt, wenn du es einmal dich dafür entschieden hast, dann hängst du halt in Anführungszeichen da drin. Und es ist halt sehr schwierig, Und das erklärt sich dann auch über das Individuum am Ende. Wenn du jetzt sagst, du hast einen Tarif und du hast Betriebsrat, du hast besondere Kündigungsschutzrechte und so weiter, dann freiwillig als Individuum zu sagen, ja, aber ich votiere jetzt für das riskantere Modell, wo mein Gehalt gestrichen werden kann und so weiter, also einfacher gestrichen werden kann, dann hast du für dich als Individuum, nimmst du mehr Risiko auf für das Wohl des Unternehmens, was halt individuell gesehen irrational ist, weil du willst ja lieber dein eigenes Risiko minimieren und das Unternehmensrisiko ist dir sehr sekundär für dich. Das heißt, da merkst du, wie so ein Dilemma entsteht zwischen, naja, ich weiß vielleicht, dass das Unternehmen quasi das nicht aushält, wenn wir uns weiterhin hier auf diese Forderungen beharren, aber ich will auch nicht das nicht bekommen, weil ich muss ja meine Rechnung zu Hause zahlen. Das ist dann diesen Konflikt plötzlich. Auch da, ne, manchmal in bestimmten Marktsituationen ist es besser für dich als Individuum, manchmal ist es schlechter und auch das kann sich halt ändern, obwohl du beim selben Unternehmen tätig bist. Das ist halt das Spannende, weil oft quasi diese Veränderung sehr spät dann erst wahrnehmbar ist und dann ist halt immer noch die Frage, sitze ich das jetzt aus, warte und nutze die nächsten 3 Jahre noch und kriege halt mein Gehalt? Oder würde ich mich eher rational positionieren und sagen, hey, wir lösen dieses Thema auf, wir kürzen Gehälter und versuchen das Unternehmen zu retten? Großes, großes, schwieriges Thema.
Ja, klar, weil es einfach, genau, weil das auf individueller Ebene ja total super schwierig ist, ne, also, interesting. Ich hatte nur gerade einen Gedanken im Kopf von, weil du eben gesagt hast, ne, was sind auch faire Löhne sozusagen, was ist fair? Ich dachte, wir haben auch schon drüber gesprochen quasi mal, ne, aber wir machen gerade im Pedder-Ecker auch so Bildungsgerechtigkeit und dann geht es auch eben so Verteilungsgerechtigkeit, verschiedene Gerechtigkeitsebenen und so weiter und da merkst du ja genau, was du jetzt davor quasi auch über Gehalt so ein bisschen, ne, über das Fundament gesprochen hast. Ist dieses, oder die Menschen, die sagen, Geld macht, verdirbt den Charakter oder keine Ahnung was, die sagen wahrscheinlich auch ganz häufig, ja, das ist alles nicht fair, das ist doch nicht fair bezahlt, das ist doch kein fairer Lohn. Aber das ist ja auch super individuell, was ein fairer Lohn ist. Und also, und du kannst ja, also selbst ein nach Tarif bezahlter, bezahltes Gehalt kann ja auch nicht fair sein. Das wird erstmal für ganz viele Menschen vielleicht erstmal fair sein und würden sagen, ja, okay, das ist irgendwie cool. Aber es wird bestimmt ein, zwei Leute geben, wo man sagt, naja, aber eigentlich arbeitet der Diethelm gar nicht so richtig viel. Und eigentlich ist es nicht so fair, dass er das Gleiche bekommt wie ich. Und der andere ist mega der Überflieger und der, also kann so viel, das ist eigentlich nicht fair, dass der den gleichen Lohn kriegt wie ich oder was auch immer. Ja. Und das ist ja, ne, also wo, in so einem System, wo wie Schule, wo man das Gefühl hat, naja, ist doch eigentlich fair, alle kriegen das gleiche Gehalt.
Ja.
Ist ja Quatsch. Also, dass die das gleiche Gehalt kriegen ungefähr, ja, das stimmt ungefähr. Und zumindest haben alle ähnliche Chancen auf das gleiche Gehalt, wie auch immer. Aber es ist ja trotzdem zutiefst unfair, wenn man mal genauer reinguckt. Also haben wir schon mal darüber gesprochen, dass Deutsch-Englisch-Lehrer genauso viel verdienen wie Physik-Sport oder so. Oder Bio-Pedder auch. Ich habe halt mit Pedder noch so ein bisschen Oberstufen-Korrekturfach. Aber nee, ich hätte mich auch reingelaufen, aber ich glaube, ich bin so Mittelfeld so mit meinen Korrekturfächern.
Ja.
Aber ne, hätte ich jetzt, keine Ahnung, noch Sport dazu und dann irgendwie noch eine Naturwissenschaft, wären meine Korrekturen auf jeden Fall, also ich würde einfach, keine Ahnung, ich kann nicht auf die, aufs Jahr gucken, aber um mal eine fancy Zahl zu sagen, ich würde bestimmt 200 Stunden weniger arbeiten als jemand, der Deutsch und Englisch hat.
Ja,
ganz einfach so. Oder Klassenleitung, nicht Klassenleitung. Das sind aber alles Sachen, wo das System, weil es so in Anführungszeichen fair ist und alle gleich behandelt, ist es dadurch super unfair. Weil eigentlich wäre es cool, wenn man sagen könnte, ah, Klassenleitung, komm, hier, verdienst du 50 Euro mehr für die Klassenleitung, weil es einfach aufwendiger ist, als wenn du keine Klassenleitung hast. Ganz einfach. Dadurch machst du es attraktiver, dadurch sorgst du für mehr, finde ich jetzt, Gerechtigkeit in dem System sozusagen. Wird natürlich, also fänden wahrscheinlich viele ziemlich doof, weil sie dann auf einmal mehr tun müssten, würden, wollen, um besser bezahlt zu werden sozusagen. Man hat das Gefühl, man hat weniger als die anderen, obwohl man auch weniger tut. Deswegen ist es, glaube ich, schwer, das System dahin umzukrempeln in irgendeiner Form. Aber ja, das ist auch ein System, was ich damit sagen wollte, das von außen erstmal sehr fair aussieht. Also fair, wie gesagt, immer in Anführungszeichen, sehr gleich behandelnd aussieht. Ist es dann aber im Kern nicht. Genauso wie Bildung und Schulsystem ja auch. Nur weil du jemandem, wenn du jetzt 30 Leuten die gleiche Aufgabe stellst, ist es ja nicht fair. Da haben ja nicht trotzdem nicht alle die gleichen Chancen sozusagen. Sondern die haben ja alle verschiedene Voraussetzungen. Whatever. Wenn du das alles berücksichtigen willst, kannst du durch Gleichheit und Gleichmachung in irgendeiner Form nicht für mehr Fairness sozusagen sorgen, würde ich jetzt sagen.
Ja, da gibt es ja diesen, da gibt's so einen Spruch zu, du tauschst quasi die Varianz gegen den Mittelwert. Also, was ist,
Ja,
wenn du dir eine Normalverteilung vorstellst, sagen wir mal, 60% der Menschen haben halt ein gewisses Ambitionsniveau, einen gewissen Ausbildungsstand und haben auch eine gewisse Qualität, die sie jetzt zum Beispiel im Unterricht anbieten können. Und du hast immer abweichend von dieser großen Masse, das ist ja so ein Spektrum, hast du halt immer Leute, die sind total die Überflieger und ein paar Leute, die kommen halt ein Buch in die Schule und sagen, überschlag mal Seite 30 auf, wir meinst mal irgendwie so ein bisschen Hokuspokus. So, ohne jetzt
Warst du
irgendwie.
heute dabei bei mir?
Bitte?
Ja.
Nein, aber das
Warst
ist
du
ja
heute dabei bei mir?
dieses
Ja,
Klischeebeispiel
klar.
für so einen
Ja,
Lehrer, der
klar.
halt einfach keinen, ne? So.
Ja,
Und
klar.
jetzt kannst du sagen, ja gut, auf der einen Seite ist halt alles gleich, weil alle gleich viele Stunden arbeiten, weil du hast halt diese andere Dimension von wegen, naja, wie viel Qualität liefern die denn ab, ne? Wie gut ist denn das Produkt, was die dann herstellen, ne? Also wie gut ist der Unterricht? Und du hast halt komplett außen vor gelassen das Thema Angebot und Nachfrage. Also dieses klassische Problem von, oh, wir haben keine Physiklehrer. Ja, was würdest du sagen, würdest, aber wenn du die Fächer Physik und Mathe hast, kriegst du das doppelte Gehalt. Was meinst du, wie schnell diese Plätze gefüllt werden im Zweifel? Oder halt auch nicht, und
Ja.
das lässt sich dann nicht vorhersehen.
Genau, wieder Experiment, ja.
Genau, aber das wäre
Aber
halt was, wo man sagen würde, dass, da würdest du halt sagen, die Ausreißer, nämlich die Physikstudenten oder die halt sich Mathe-Physikstudium reinzieht, um halt dann Lehrer zu werden, das sind ja auch quasi auf der Normalverteilung halt eher der kleinere Anteil. Die würdest du dann aber quasi eben locken können oder halt den Anreiz schaffen können. Das heißt, egal ob das jetzt, ne, egal welches Kriterium du nimmst, egal ob das jetzt Anzahl der Stunden, die du arbeitest, nimmst, Anzahl der oder Qualität deines Unterrichts oder halt Rarität deines Faches, all diese Faktoren können dazu führen, dass man sagt, ja, aber die Person sollte jetzt mehr bekommen, weil sie eben halt vom Standard halt abweicht und in und die anderen wiederum, die halt weniger Stunden machen, die halt qualitativ schlechten Unterricht machen und die halt vielleicht auch ein Fach haben, was jeder anbietet. Dann die kannst du die Hälfte zahlen und die kommen trotzdem. Also, aber,
Ja.
und da würde halt manche jetzt sagen, ja, das ist doch unfair. Dass du genauso viele Jahre studiert und so weiter. Aber das ist halt, ich glaube, das ist das, was man halt, wo man sich dann irgendwann mal selber positionieren muss, so in welcher Weltanschauung lebt man, ne? Lebt man in der Weltanschauung, dass man sagt, naja, jedes Individuum ist halt individuell und trifft halt Entscheidungen in seinem Leben, die halt anders zu also anderen Ergebnissen führen kommen als bei anderen. Also zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, ich mache bewusst ein Fach, was jeder gerade anbietet, dann nimmst du halt dieses Risiko in Kauf, dass das Fach vielleicht irgendwie dir mehr Spaß macht, aber dein Ergebnis, nämlich dein Gehalt, vielleicht kleiner sein wird. Versus du kämpfst dich vielleicht durch ein Physikstudium und sagst, hey, das macht keine Sau und dafür verdiene ich halt doppelt so viel. Und ich glaube, man muss das eine akzeptieren, um das andere zu akzeptieren und andersrum. Also du kannst nicht, ich glaube, was voll schwierig ist, aber was manchmal probiert wird, ist zu sagen, wir wollen, dass alle, wie soll ich sagen, unterschiedliche Entscheidungen treffen können. Also jeder kann sein, wer er will, aber wir wollen im Ergebnis das Gleiche für alle haben. Und irgendwo auf dem Weg dorthin bricht halt diese Logik, weil du kannst halt nicht erwarten, dass wenn alle was Unterschiedliches machen, am Ende das Gleiche bei rauskommt. So im Ergebnis, zum Beispiel gemessen am Gehalt oder gemessen am, weiß nicht, Wohlstand oder wie auch immer man das messen möchte. Es ist halt, das eine zulässt, musst du mit dem anderen leben. Oder du sagst halt, wir schalten alle gleich von Tag 1 und alle haben das gleiche Ergebnis. Das wäre die Alternative. Ja.
Ja, mir fällt gerade nur noch eine Sache im Schulsystem. Das ist eben auch sowas, was klassisch unfair sozusagen ist, weil es eben ein System ist, das quasi so wirkt, als würde alles gleich sein, ne?
Ja,
Als wären alle
ja.
gleich bezahlt. Du hast ja unter den ganzen verbeamteten Lehrern auch eben noch so eben wahrscheinlich pro Kollegium 5% mindestens oder so nicht verbeamtet. Und die haben ja faktisch exakt den gleichen Job, machen quasi genau das Gleiche und verdienen einfach 1000 Euro weniger. Und das ist halt schon krass, also weil die einfach genau das Gleiche machen. Klar kann man denen dann immer sagen, ne, gut, das ist auch ein anderer Weg gewesen, die sind irgendwie anders da reingekommen, wie auch immer und so fort.
Ja.
Aber trotzdem ist es quasi exakt der gleiche Job. Und du gaukelst ja vor, dass ja alle Lehrer quasi gleich bezahlt werden, aber dann doch nicht so ganz. Dann hast du im System doch noch so Ausreißer
Das ist ein
quasi.
bisschen, man oft, was hier super abstrakt ist, ist halt der Preis der Möglichkeit oder der Preis der Option. Zum Beispiel, du kannst ja bei Aktien kannst ja auch sagen, ich kaufe eine Call- oder Put-Option, ne, und spekuliere auf etwas. So spekuliert halt ich sag mal, der Lehrer, der sagt, ich will mich bewusst nicht verbeamten lassen, nicht, weil ich nicht keine Stelle bekomme, sondern ich, weil ich es halt nicht will. Da ist halt irgendein Zukunftsszenario für sich selbst irgendwie vor Augen, wo man sagt, der Preis der Option, nämlich diese 1000 Euro Gehaltsunterschied, die nehme ich in Kauf. Für welche Benefits das doch immer bringt, so keine Ahnung. Aber das ist halt, wie gesagt, der Preis der Möglichkeit, der halt auch in anderen Bereichen existiert, wo man immer sagt, ja, ich mache vielleicht auch nur einen, weiß ich, einen befristeten Vertrag bewusst, um mir das offen zu halten, aber dafür nehme ich halt eine Gehaltskürzung in Kauf oder so. Und das hast du halt, das ist auch so ein Standardinstrument, wo man sagt, das Individuum entscheidet für sich, das ist für mich die bessere Option. Und ich bin gewillt, halt eben dafür halt ein anderes Ergebnis zu akzeptieren. Zu gewissen Grad.
Ja, Ich verstehe das total. Bei den Leuten, die das frei wählen würden, das war bei mir ja auch lange eine Überlegung sozusagen. Aber das Problem ist, es gibt ja manchmal dann auch so, also ich glaube, ne, das wird halt immer individueller, was ich jetzt sage quasi, ja, ne? Ja. Aber es gibt ja auch Menschen, die zum Beispiel, keine Ahnung, weil du kannst nur bis zu einem gewissen Lebensjahr verbeamtet werden sozusagen, ne? Mhm. Und wenn du dann durch irgendwelche Gründe nicht vor dem Jahr quasi eingestiegen bist, dann ist das quasi immer noch deine freie Entscheidung zu sagen, gut, jetzt gehe ich trotzdem in den Lehrberuf, auch wenn ich nicht verbeamtet werde. Aber dann ist es ja trotzdem nicht deine freie Entscheidung sozusagen, also dann gab es vielleicht Gründe, die dafür gesorgt haben, dass du sie nicht früher treffen konntest. Ja, das kann halt gesundheitlich, familiär oder keine Ahnung was sein. Dann, klar, ich glaube, es gibt immer noch so einen Faktor wie Pech und solche Sachen leider. Also wenn du so willst, genau, wenn du irgendwie Pech, Restrisiko, solche Dinge gibt es, glaube ich, immer. Weil ich glaube, es wäre falsch zu sagen, dass ja quasi alle sich das sozusagen ausgesucht. Also, naja, wohl, im Prinzip, wenn man es ganz runterbricht und super neutral sieht, haben sie es quasi alle ausgesucht, so in Schule zu sein. Weil sie hätten quasi, ne, die hätten auch andere Sachen quasi machen können. Und ich finde trotzdem, kann ja die Debatte sozusagen erlaubt sein, wie kannst du für mehr, also nicht so nach dem Motto, wie kannst du es fair machen, aber wie kannst du es fairer gestalten? Also wie kannst du ein bisschen für Gerechtigkeit in den Systemen sorgen? Ich glaube, nur weil wir jetzt quasi die ganze Zeit so ein bisschen drüber sprechen, dass es so eine richtige Fairness eigentlich nicht gibt oder dass es fair eigentlich nicht so richtig gibt, sollte trotzdem nicht der Versuch, etwas gerechter, fairer zu machen, ist dadurch nicht immer gleichzeitig Quatsch. Also, finde ich. Ich glaube, wäre nur Quatsch, wenn du sagst, mein Ziel ist, komplette Gerechtigkeit, komplette Fairness herzustellen. Dann würde ich sagen, das ist Quatsch. Aber den Weg dahin zu gehen und Versuche zu, Stellschrauben zu drehen, damit Dinge gerechter werden, fände ich jetzt, glaube ich, okay. Oder meinst du, widerspreche ich uns dann jetzt gerade von den Vorgedanken? Ich glaube nicht unbedingt, oder?
Nicht zwangsläufig. Ich glaube halt, es hat halt, erstmal das Problem halt mit dem Begriff Fairness, Gerechtigkeit ist es halt super aufgeladen und man weiß halt nie genau, was das bedeutet. Aber an dem Beispiel jetzt mit dem Beamtenalter, Eintrittsalter, das ist ja quasi eine Art, wie soll man sagen, das ist ja quasi eine Regel, die ins Leben gerufen wurde, um ein bestimmtes Risiko für die andere Seite zu umgehen. Nämlich du stellst jemanden ein, der vielleicht älter ist, also höhere Wahrscheinlichkeit hat, krank zu sein oder was auch immer. Und damit
Pensionsding, ja, so wahrscheinlich.
Da sagt man vielleicht, okay, das könnte halt insofern fairer sein, dass man sagt, das Alter ist nicht der Maßstab, sondern vielleicht der Gesundheitszustand oder, ich kenne die Hintergründe nicht, aber warum auch immer man ein Alter als Proxy für etwas genommen hat und sagt, okay, es ist halt, ne, und diejenigen, die vielleicht sagen, hey, ich würde es gerne machen, habe aber dieses Alter schon erreicht, könnten aber dann sagen, ich gehe jetzt irgendwie ein halbes Jahr lang jeden Tag joggen und ernähre mich gesund und mache einen Check beim Betriebsarzt, bin trotzdem drin im System. Wie gesagt, ich spekuliere jetzt gerade, was die Hintergründe sind.
Ja, klar, diesen Weg gibt es halt nicht sozusagen, aber das wäre ja, dann wäre es cooler vom System sozusagen, wenn du halt nicht vorgibst zu sagen, ja, du bist zu alt, sondern wenn du dann sagst, wofür steht zu alt?
Genau.
Okay, pass auf, gib mir die Option, trotzdem dir zu zeigen, dass ich das kann, sozusagen. Also dann gibst du dem Individuum die Möglichkeit, das hinzukriegen.
Genau, was halt oft, finde ich, in solchen Diskussionen als fair dargestellt ist, einfach zu sagen, naja, gut, aber das Individuum hat ja Beweggründe und deswegen sagen wir jetzt, ach, scheiß drauf, wir wollen halt Menschen halt helfen, die nicht das gleiche, die gleichen Voraussetzungen oder die einen unterschiedlichen Lebensweg gewählt haben und die dadurch quasi einen Nachteil hatten. Das wollen wir ausgleichen, indem wir quasi für alle quasi eine Regelung treffen. Und dann, das ist auch wahrscheinlich eine Definition von Fairness, wenn man sagt, naja, es ist ja nicht, ne, man kann ja bis an den Punkt kommen und sagt, dort, wo du geboren wirst, da kannst du ja nicht wählen und deswegen ist das schon unfair gegenüber anderen Leuten, die woanders geboren sind. Also man kann das ja
skalieren in alle Richtungen.
Und man muss sich halt nur bewusst sein, dass man halt, wenn man in diese Richtung skaliert und sagt, hey, wir ziehen das auf bestimmte Ebenen runter, dass du dann quasi dann immer wiederum dann die wiederum nimmst, die sagen, hey, ich bin auf der anderen Seite des Spektrums und empfinde das als ungerecht, weil ich kann ja auch nichts dafür, dass ich, weil ich dort geboren wurde, dadurch quasi einen Vorteil hatte. Und das heißt, du hast halt immer so eine, du schaffst damit quasi so eine Art, genau, meistens nicht in der Mitte, sondern eher an den Rändern schaffst du eine Fairness aber du erkaufst sie dir mit einer wahrgenommenen Unfairness einer anderen Gruppe, im Zweifel. Und du schaffst halt damit halt auch, wie soll ich sagen, du nimmst manchen Individuen, nicht allen, aber die Möglichkeit quasi für sich das Optimum rauszuholen. Was für die einen halt unfair ist, für die anderen fair, aber das führt halt immer wieder dazu, dass du halt an den Rändern in der Regel halt sagst, hey, das ist eigentlich nicht cool, ich bin woanders besser aufgehoben. Für die Besseren und für den Schlechteren halt andersrum.
Ja, ein Beispiel dafür gab es ja auch ganz konkret. Bei dieser Debatte haben wir auch drüber gesprochen mit diesem A14 für die R13 für die GrundschullehrerInnen. Da hatten wir genau diese Debatte. Da habe ich ja gesagt, ich habe aber ganz viele, also was ganz viele, ich habe einige Gymnasiallehrer um mich rum, die halt sagen, ja, aber das ist doch nicht fair, wenn die genauso viel verdienen wie ich. Und ich dachte mir, und da merkt man ja selber, wie man, egal um welches Thema es geht, man selber aber auch immer wieder da so mal reintappt und so. Ja, ich glaube, niemand ist der Mensch, der ein Thema das nie auf dem Schirm hat. Genau. Und dann ist man ja selber auch so. Ich habe dann auch immer gesagt, ja, aber warum ist das denn für dich weniger, warum ist das denn unfair für dich, weil du verlierst ja nichts. Ja, also, das geht ja nicht von dir ab. Aber was weiß ich denn, ob diese Person sich dachte, ich habe spekuliert, in 5 Jahren gibt es vielleicht die Gehaltserhöhung für die Gymnasiallehrer. Die gibt es jetzt eher nicht, weil Geld ist ja nicht unendlich. Das fließt das mehr in die und nicht in mich. Und dadurch empfinde ich Unfairness, weil ich habe doch mein Haus gerade gebaut und brauche doch das Geld so weiter und so fort. Ne, ganz viele Fehlernamen auf dem ganzen Weg überall. Aber trotzdem, die empfundene Unfairness ist irgendwie da. Und das ist ja auch das Problem bei diesem Fairness-Gedanken. Der ist ja, wie genau am Anfang gesagt, super individuell. Und ich kann jemandem ganz schlecht absprechen, das Gefühl, unfair behandelt worden zu sein. Das ist einfach ganz schwierig, das Menschen zu nehmen. Du kannst dir noch 100 Mal erklären, aber guck mal, hier, das ist doch fair, weil und so. Und wenn diese empfundene Unfairness aber da ist, das ist einfach ein Gefühl, das kannst du Leuten ganz schlecht nehmen. So, das ist wie Trauer. Sei doch nicht traurig, weil guck mal, macht doch gar keinen Sinn, jetzt traurig zu sein, weil eigentlich ist doch alles in Ordnung. Ja, sorry, trotzdem fühle ich diese Unfairness. So, ne?
Ja, und ich finde, vielleicht ist das auch der Kern, nach dem ich die ganze Zeit so für mich irgendwie suche, aber vielleicht ist es genau das, dass man halt einfach irgendwann an einem Punkt in seinem Leben so Zahn gezogen bekommen muss. Und so im Sinne von, dass alles, was du quasi als, also du hast eine subjektive Sicht auf die Welt. Für dich ist dieser Beruf wertvoller als der andere Beruf, weil deine Werte das anders sehen. Du sagst, Altenpflege ist für wertvoller als Programmierer, weil was macht ein Programmierer? Ich verstehe nicht mal, was der macht. Das ist auch egal, aber
eben, und ne, der riecht auch streng und so.
So, aber ne, in deiner Weltansicht ist halt eben da das eine Mehrwert als das andere.
Ja.
Und für dich ist vielleicht auch das Steak Mehrwert als der Brokkoli, aber für den Veganer ist der Brokkoli viel Mehrwert als das Steak. So, und einfach zu akzeptieren, dass jeder individuell auf die Welt schaut und seine Perspektive drauf haut und das quasi als, wie soll ich sagen, als Grundstein der, wie soll ich sagen, des Umgangs so für sich zu akzeptieren. Ich glaube, das hilft dir in vielen Lebenssituationen, wie zum Beispiel, jetzt hatte ich jüngst hier auf dem Straßenfest, sagen halt die Leute, ja, wir haben uns hier das Haus gekauft, das war so teuer und jetzt haben wir gesehen, dass das Grundstück jetzt aber irgendwo wieder billiger geworden ist. Und, oh, das ist so unfair, wir haben viel mehr bezahlt. So, ja, aber wenn du verstehen würdest, dass halt nichts statisch ist und dass vielleicht dein Haus in 30 Jahren komplett wertlos sein wird, weil es halt keine Menschen gibt, die das kaufen wollen, hätte man dir diesen Zahn schon früh als Kind gezogen, in Anführungszeichen, dann wärst du jetzt gar nicht so frustriert über die Situation, weil du dir bewusst geworden, wenn dir bewusst gewesen wäre, jeder Wert ist immer nur temporär im Kontext und immer mit meinem Gegenüber relevant. Es gibt niemanden, der sagt, aber das ist objektiv der richtige Preis für dein Haus oder irgendwas. Gibt es nicht. Alles ist subjektiv. Und ich glaube, das hilft so, ich glaube, in vielen Situationen im Leben, dass wenn jemand dir irgendwie sagt, ja, aber dieser Gürtel kostet jetzt 300 Euro und du denkst dir so, what the fuck, das ist mir viel zu teuer, dann ist das okay, das zu empfinden. Du musst nicht das als okay empfinden, weil deine Freunde das gekauft haben. Also da habt quasi deine eigene Wertvorstellung und du musst davon nicht abrücken, nur weil andere Leute das wollen. Und
das finde ich ein schönes Fazit daraus und da kommt mir noch so ein bisschen in den Kopf eine These, dass das vielleicht Traurige ist, dass diesen Zahn gerade die früh gezogen bekommen, die eben frühen Struggle sozusagen haben. Also die früh mit Unfairness quasi, also mit empfundener Unfairness sozusagen konfrontiert werden. Ja. Lernen sehr früh, dass das Leben nicht fair ist, sozusagen. Und witzigerweise bin ich eigentlich sehr froh, dass ich als Kind das relativ wenig empfunden habe, sozusagen. Und glaube, das hat viel dazu beigetragen, dass ich eine sehr glückliche Kindheit in vielen Teilen sozusagen hatte und irgendwie eine happy life sozusagen habe. Und empfinde aber sehr ganz viel bei, keine Ahnung, jetzt 5-Klässlern oder so, die jetzt an die Schule kommen. Und wo man dann, also wo man selber sich dann dabei erwischt oder wo die Schüler einmal noch sagen, ja, es ist doch irgendwie im Zweifel unfair, dass ich jetzt in der Grundschule Mathe einfach nicht gelernt habe. Wo man sagt so, ja, im Sinne von, du kannst da nichts für. Also du hast dir die Grundschule nicht ausgesucht, deine Grundschullehrerin hat das ihr Bestes vielleicht getan, vielleicht auch nicht, und du bist quasi einfach Opfer dieses Systems und konntest als Kind da überhaupt nichts für. Und die checken dann relativ früh, ah, scheiße, die anderen, die um mich rum, sind alle deutlich cleverer in Mathe und ich nicht. Und ich glaube, das ist dann so dieses Zahnziehen sehr früh, was du dann eben hast. Genauso mit diesen mit SFG-Klassen jetzt, ne, wenn ja, die ukrainischen Flüchtlingskinder quasi in die Klassen kommen.
Erzähl weiter, ich komme sofort.
Klar, denen ist der Zahn halt super früh gezogen worden, weil welchen Maßstab sollen die anlegen? Die können ja einfach nur noch sagen, ja, die anderen hier um mich rum hatten es deutlich, deutlich leichter. Und dadurch wird der Zahn ja quasi direkt gezogen und es wird gesagt, ja, aber das Leben ist leider nicht fair. Es tut mir sehr, sehr leid. Und das sagt man vielleicht auch, wurde bestimmt zu mir früher auch ja, mal gesagt, ja, als ich gesagt, das ist doch nicht fair, dass ich nicht aufstehen darf, wenn ich noch nicht den Brokkoli gegessen habe. Aber ich glaube, es ist ein bisschen anderes Zahnziehen als Maßstäbe, wo andere Kinder quasi mit konfrontiert werden. Und genau, jetzt kann ich den Monolog beenden, bist du da. Es war nur dieses, also der Kern war,
ich hab's gehört, also
ich glaube, ja, genau, ja, ich, nur für mich selber nochmal, ich glaube, dass dieser Zahn manchen Kindern, glaube ich, relativ früh gezogen wird, was aber eigentlich so ein bisschen leider in nicht coolen Umständen quasi ja, passiert. Ja. Und die das quasi sehr früh lernen, wohingegen andere wie ich
ja,
das quasi nicht so früh lernen wahrscheinlich. Und dann, glaube ich, anfälliger dafür sind, später im Leben zu sagen, das ist doch total unfair. Wo vielleicht dann die anderen Kinder, die früh diesen Zahn gezogen bekommen haben, anfällig für sind für, immer passiert mir das, ja, alle ja, gegen mich oder so. Ne? Also da entstehen dann vielleicht andere Glaubenssätze so ein bisschen draus mhm, in irgendeiner Form. Ne?
Ich finde, dass, um den Schwenker vielleicht zum Thema Pädagogik auch zu machen und sich halt dann irgendwann vielleicht auch zu Eltern oder wie auch immer die Frage zu stellen, so, was sind denn die Glaubenssätze, die ich auch prägen möchte? Also wo ich nicht einfach nur sage, dass ich guck mal, wie das Kind, wie stark das gemobbt wird und was es als fair empfindet irgendwann, sondern ne, was ist das, also wie möchte ich denn auch mein Kind heranziehen oder wie möchte ich auch vielleicht selbst sein? Ne? Was ist so das, was ich,
mich was meine Ideal Werte als sehe? Vater und so.
Ja. Genau, und ich finde, da ist auch interessant quasi, sich mal diese Gedanken zu machen und zu sagen, was ist es eigentlich, was ich fördern möchte? Und was ich so interessant finde, was ich jetzt so ein bisschen links und rechts mitbekomme, eben durch einfach die Tatsache, dass eben halt Menschen in meinem Umfeld sind, die jetzt in dieser Phase sind, die halt sagen, ich habe hier irgendwie Kinder und was ich halt mehr sehe.
Und weiß nicht, wohin damit.
Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Aber was ich halt tendenziell mehr sehe, das ist jetzt keine Verallgemeinerung, es ist halt nur so eine Wahrnehmungseinordnung.
Ja, deine.
Ist halt ja, eben, dass halt immer, wenn etwas Unfaires passiert, der Versuch unternommen wird, als Eltern quasi diese Ungerechtigkeit oder diese Unfairness eher irgendwie zu lösen oder auszugleichen oder mhm, damit es halt nicht diese negative Erfahrung ist. Beispiel könnte sein, mhm, jetzt wird ein Kind irgendwie gehänselt in der Schule und dann geht es Eltern, dann geht die Eltern und sagt, ja, aber liebe Lehrerin, lieber Lehrer, mach doch mal was, so, löst das mhm, Problem. Und man geht nicht hin zum Kind und sagt, hey, das ist scheiße, so ist das Leben. Ne, wenn du das nicht willst, dann musst du dich wehren oder da musst du halt was sagen oder da musst du, ne? So, also statt quasi dem Kind quasi einfach die Realität, so wie sie halt leider ist, nämlich unfair mhm, und tiefst traurig, die quasi vorzeigt, sagt, hey, hier sind Instrumente, wie du damit umgehst, wird halt zu sagen, hey, ich versuche quasi zu beschützen, indem ich ein Umfeld schaffe, wo das gar nicht erst passiert. Statt mhm, eben zu sagen, hey, das ist halt nur mal so und du musst hier lernen, damit umzugehen. Das ist mhm, das, was ich gerade tendenziell eher wahrnehme. Das kann auch sein, dass es super gebiased ist und das halt eins, ne, das genau andersrum ist, aber ja.
Ja, nee, ich kann mir das schon vorstellen, dass das ganz viel so ist. Die Frage ist, glaube ich, nur, wie es dann gelöst wird, weil ich kann, also im besten Fall gehen diese Eltern ja, also aus meiner Perspektive jetzt aus Schule und so, ich glaube, es ist ganz schwer als Eltern losgelöst von diesen anderen Kindern sozusagen, dann das so mitzugeben. Ich glaube, das ist einfach ganz schwer, deinem Kind zu sagen, sozusagen, ja, also nein, das, also nicht stell dich so an, sondern ich bringe dir jetzt irgendwie Umgangsstrategien ja, sozusagen ja, bei, weil dann ist das Kind in der Schule trotzdem wieder alleine und das Kind ist halt noch ein Kind und kann sich ganz schwer daran erproben sozusagen. Das ist vielleicht was anderes, wie wenn du und ich jetzt sagen, wenn du mir eine Frage stellst, wie soll ich zum nächsten Jobinterview gehen und ich sage dir, ach, probier's doch mal so oder ja, keine ja, Ahnung ja, was, ne, und dann kannst du es umsetzen. Deswegen, ich glaube, es ist schon wichtig, da mit Schule zusammenzuarbeiten, aber ich würde dir total zustimmen in dem Zuge, dass natürlich der falsche Ansatz ist zu sagen, ah, Lehrerin, mach doch mal was. Ich arbeite den ganzen Tag und abends will ich Fußball gucken. Kümmere dich mal darum, dass mein Kind das irgendwie hinkriegt oder dass das irgendwie aufhört. Ich glaube, das Ziel müsste in dem Fall quasi sein, zu sagen, ich gucke zu Hause, was ich leisten kann ja, Und in Schule muss es aber in irgendeiner Form quasi auch aufgearbeitet werden, ne? Weil, also ja, ich glaube aber trotzdem, dass es eben auch eben viele Leute gibt, die sagen, löst mal bitte mein Problem oder löst das Problem von meinem Kind, ohne selber daran beteiligt zu sein. Und ich glaube, auch dieses Beschützen vor Unfairness oder vor schlechten Dingen sozusagen, die passieren im Leben, ist, glaube ich, auch ein schwieriger Ansatz, der aber vielleicht auch im Zweifel durch Social Media und sowas viel gepredigt wird, wo es dann eben heißt, eine behütete Kindheit, das ist das Ziel und Eltern ganz viel Angst davor haben, dass mal etwas schief geht. Ja, ja. So. Aber dass das Schiefgehen sozusagen dazugehört und es dann eben das Kind ja auch früh lernen kann, okay, wir als Familie finden Lösungen für alle möglichen Themen, nicht jetzt du als Kind alleine, ja, der klar, Fünfjährige klar. findet sich Lösungen für alles, so, ne? Aber dass man gemeinsam Lösungen findet, immer für Dinge, ist ja auch das total wichtige und schöne Learning sozusagen. Und es gibt ja immer, also du musst ja auch nicht künstlich, jetzt sage ich mal, negative Erfahrungen und Unfairness-Erfahrungen erzeugen, weil die kommen ja so oder so von alleine irgendwie, ne? Und dann den richtigen Umgang zu beweisen, absolut. Das ist immer ein gutes Beispiel, also Pädagogik, dass du dann immer, also so Piaget, so magisches Denken gedönst, sodass so Eltern dazu neigen, wenn jetzt das Kind gegen den Tisch läuft, die dann sagen, ah, der böse Tisch hat dir jetzt wehgetan, ah, böser Tisch, und dann hauen die so auf den Tisch oder keine Ahnung was, du denkst so, ja, nee, das ist nicht das, was dein Kind lernen soll, ja, dass Dinge, ja. die ihm wehtun, wo es selber gegengelaufen ist, die anderen die Bösen sind, sozusagen, sondern, ne, dass du eigentlich dann sagst, hey, wie können wir das vermeiden und so. Aber das, ja, das denke ich mir als Pädagoge ganz häufig, das ist so leicht gesagt und ich bin so gespannt, was wir in 5 bis 10 Jahren vielleicht, ich dir hier vorheule und sage, alter Falter, ich weiß nicht, wie das funktioniert, was ist das, Kinder, Hilfe.
Das sowieso, ich glaube, das ist so leicht reden, ne? Wenn man nicht selber irgendwie drin steckt. Aber ich finde, das ist halt irgendwie so. Auch da, ne? Man neigt ja schnell im Alltag so, einfach so die Perspektive für Dinge zu verlieren und einfach so einen Automatismus zu reinzurutschen oder einfach so, weiß ich, auch neue so Strömungen einfach für sich hinzunehmen und zu sagen, ja, das ist auch alles unfair und die Kinder sind ja auch quasi, auch dann sich selber oder auch andere in so eine Opferrolle zu stecken, so nach dem Motto, ja, dein Leben ist ja auch so unfair gewesen und du kannst ja auch nichts dafür und alles das ist ja auch nicht deine Schuld und du kannst, ne, kannst ja auch nichts daran ändern und so ein bisschen so eine Hilflosigkeit fast schon zu promoten irgendwie. Und ich finde, das ist halt sowas, wo, was mir tatsächlich einfach so persönlich immer so ein bisschen so Zucken so auslöst in Betrieb, wenn ich das so mitbekomme um mich herum, dass ich mir denke, ja, man findet immer einen Winkel, aus dem man eine andere Person betrachten kann und sagen kann, du bist so arm und das, du kannst ja nichts dafür, das ist ja so schlimm. Aber das finde ich immer so unsexy, weil ich mir denke, du hilfst jetzt auch gerade nicht die Person, aber aus dieser blöden Situation rauszukriegen, bau die doch lieber auf, zeig dir doch, also gerade wenn jemand eine schlimme Kindheit hatte, zeig doch, was da für Vorteile vielleicht draus entstanden sind und hilf der Person halt auf, statt sie eben zu behüten und zu beschützen. Und das ist sowas, wo ich halt oft sage, ich finde es viel, viel charmanter, wenn man einfach sagt, ja, war kacke, blöd, aber du kannst was dagegen tun oder du kannst trotzdem irgendwie ein gutes Leben haben und so weiter, statt zu sagen, ja, es ist so schlimm und ich beschütze dich jetzt mein Leben lang. Es ist so.
Genau, ich glaube, über das Thema, also das, was du jetzt gerade so ein bisschen aufgemacht hast, da wird einfach viel weniger drüber gesprochen, weil über das andere Extrem einfach so viel gesprochen wird. Auch in vielen Teilen finde ich jetzt zu Recht, weil du eben ganz viel davon eher hörst, so dieses, ja, keine Ahnung, also so nach dem Motto, nicht meine Eltern, sondern Beispiele von, die dann sagen, ja, meine Eltern haben mir immer gesagt, du musst Abitur machen, egal was passiert. Ja. So, das ist ja genau das Gegenteil von diesem beschützenden, so, hey, wir lieben dich, egal was passiert, sondern ist so, nee, meine Eltern haben gesagt, ich muss Abitur machen, so. Und es gibt keine andere Option. Und dadurch pflanzen diesem Kind diesen Gedanken ein und nehmen ihm quasi alle Alternativüberlegungen, weil sie sagen, ja, ich muss ja Abitur machen. Und man ist als Lehrer immer so, nee, hat dir schon mal jemand gesagt, dass du nicht Abitur machen musst? Ja, da habe ich noch nie so drüber nachgedacht und so. Und ich glaube, so in Gesellschaft und im Umfeld bist du einfach oft, würde ich jetzt sagen, viel mehr damit konfrontiert, weil da die Leute sich drüber beschweren sozusagen. Mhm. Und das, was du jetzt gerade erzählt hast, darüber beschweren sich oft die Leute dann gar nicht so. Die sagen dann, hä, ist doch klar, dass mit 30 mein Vater noch meine Steuererklärung macht oder keine Ahnung was. So, ne? Und du denkst dir so, ja, wenn das so euer Deal ist, ist ja auch irgendwie so, aber wäre es nicht auch cool, das vielleicht selber zu können und so? Und dann merkst du auf einmal im Gespräch so, dass da genau wie du gesagt hast, dann eben auch so ungesunde sag ich mal, im Zweifel Eltern-Kind-Beziehungen drin sind, so nach dem Motto, der Vater, der nicht loslassen will oder kann oder dem Kind immer gesagt hat, nein, du kannst das nicht, ich mach das für dich und so. Und ich glaube, dass darüber viel weniger gesprochen wird, weil das ja erstmal bequem ist. Und bis das dann quasi so ein richtiges Problem wird, muss schon einiges passieren und dann merken Leute auf einmal, ach scheiße, ich bin ja aufgeschmissen ohne Partner, ohne das oder wie auch immer. Und dann hast du das böse Erwachen und ich glaube, deswegen wird dem oft weniger quasi aufmerksam geschenkt als dem anderen Extrem. Ja.
Ich würde in beiden Fällen, egal ob du jetzt quasi jemanden in die eine Richtung pusht oder in die andere Richtung pusht, oft, das ist so mein Eindruck, dass in beiden Fällen so ein bisschen die Realität ein bisschen verzerrt wird und so ein bisschen schön gemalt wird.
Total.
Und der Person so ein bisschen die, in Anführungszeichen, Freiheit genommen wird, sich selbst, also die Realität einfach als das, was sie ist, irgendwie hinzunehmen. So auf der überschützenden Seite ist so, ja, alles, du kannst nichts dafür, dass du so schlecht bist in Mathe, ist alles so schlimm und bla 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 und die Welt ist so unfair. So ein bisschen so, nee, du bist einfach schlecht in Mathe, wäre die Realität und diese Realität wird dich ja irgendwann einholen, ne? Du kannst dich immer eine Ausrede, wenn du Mathe studieren willst und einfach schlecht in Mathe bist, kannst du dich sagen, ja, eigentlich kann ich das, aber ich hatte so eine schlechte Kindheit und die Lehrerin war doof in der Grundschule und der auf dem Gymnasium, der Lehrer war auch blöd und deswegen kann ich, eigentlich könnte ich das. Hilft ja nicht bei der Bewerbung an der Uni, sondern irgendwann kommt die Realität und quatscht dich ins Gesicht. So. Auf der anderen Seite halt genauso, wenn du halt sagst irgendwie, hey, du musst auf jeden Fall Abitur machen und so weiter. Es ist so, niemand hilft, also es wird dir nicht helfen, wenn du es einfach nicht packst. Da kann deine Eltern noch so oft gesagt haben, ja, aber du bist ein Rockstar, du schaffst das. So, also in beiden Richtungen ist es so, weder die Opferrolle noch diese übertriebene so Verherrlichung der Person hilft dir nicht, wenn die Realität irgendwann da ist und dich einfach aufklärt auf eine brutale Art und Weise. Und in beiden Fällen ist es so ungesund, so unnötig eigentlich, aber dennoch siehst du es halt täglich.
Ja, absolut. Spannend, du hast das jetzt als Verherrlichung gesehen. Ich habe das gar nicht
oder so gemeint. Oder als Druck, so
im Sinne natürlich. Nee, genau, das gibt's ja auch. Aber du hast ja absolut recht, das gibt's ja genauso. Ja. Also dieses, ne, dass du halt das Kind,
mein Kind kann
also alles. Nicht alles auf nicht auf externe Faktoren schiebst, sondern so, du bist ja mein Kind, du kannst das, wir können das, wir Jimmy Johnsons konnten das schon immer.
Ja.
Also wirst du das auch können. Wir sind alle Arzt, dann wirst du auch Arzt. Absolut. Das gibt's ja auch noch, dieses Überhöhen quasi. Und es gibt dann genau, wie du jetzt gerade gesagt hast, diese dritte Ebene eben noch diesen auch realitätsfernen Druck. So nach dem Motto, du musst Abitur machen, aus irgendwelchen Gründen, die keiner so richtig weiß. Weil das ist eben das Angesehene. Aber die Realität sagt ja, nee, du musst gar nicht Abitur machen. Du kannst in 10 anderen Bereichen viel glücklicher werden im Zweifel. Und keiner will, dass du mit 25 depressiv aus seinem Beruf aussteigst, weil du gesagt hast, meine Eltern haben immer gesagt, ich muss das machen. So, das ist ja auch wieder Realitätsverdrehen und halt diese, ich finde immer, Glaubenssätze ist so ein weirder Begriff, weil der irgendwie so religiös klingt, aber ich habe noch so keinen cooleren Begriff dafür gefunden, weil ich es eigentlich sehr eine ziemlich sinnvolle Theorie finde, dieses, du kriegst von deinen Eltern Dinge mitgegeben, die halt dich immer begleiten in deinem Leben, das kriegst du auch nicht raus, und die willst du nicht verkacken.
Ja, und ich finde die Vorstellung.
Das ist ja auch unbewusst.
Ja, also, ich finde die Vorstellung einfach so viel schöner, wenn du weißt, dass die Menschen um dich herum alle eher fast schon gezwungenermaßen Glaubenssätze mitbekommen haben, die halt auf Realität gemünzt sind. Also die einfach mehr oder weniger sagen, hey, das Leben ist halt ein bisschen zufällig und es gibt Risiken und du weißt, du kannst nicht alles vorhersagen und du musst eigentlich gewappnet dafür sein, mit Veränderungen umgehen zu können. Statt halt so Glaubenssätze wie, um dich herum sind alle unfair und das Leben ist unfair und du kannst nichts dafür. Also weder die Opferrolle noch dieser unnötige Zwang der Realitätsfern ist so nach dem Motto, ja, du bist dumm wie Brot, aber du wirst ja nichts einstellen. Das ist so, ja, hilft halt auch nicht. Also alles, was so ein bisschen realitätsfördernd quasi oder die Wahrnehmung der Realität fördert, finde ich eher positiv, als andere finde ich halt schlimm. Und dann, das vielleicht erklärt das auch, wir hatten das ja auch häufiger mal, dass wir so bei so auch politischen Themen gesagt habe, ja, aber ne, links oder rechts, was ist dein Menschenbild? Und vielleicht ist es Wunschdenken, aber ich habe immer wieder so die Hoffnung, dass man so an einen Punkt kommt, wo man sagt, hey, wir fördern einander auch quasi Richtung Realität, also wir versuchen einander quasi nicht irgendwie zu sehr auf diesen Gedanken zu bringen von Fairness, was auch immer das bedeutet, sondern hey, jeder ist ein Individuum und wir gucken halt, dass jeder das Beste aus sich selbst rausholen kann, was auch immer das für das Individuum bedeutet. Und das ist so ein bisschen wahrscheinlich, wenn man diesen Podcast für mich zusammenfassen würde, wäre das so die Quintessenz die bei mir halt oft zu dieser Neigung führt in bestimmte eher politische Richtung versus halt eben andere Richtung, was gar nicht viel damit zu tun hat mit, ich finde die anderen so doof, sondern eher, ich finde das halt viel cooler als das andere.
Ja, ich finde, den einzigen Zusatz, den ich da jetzt auch gerne zu machen würde, ist, weil das klingt dann immer so, also ich glaube, das, also vielleicht meinst du es auch so, aber ich glaube nicht, aber das klingt dann immer so, als würdest du so quasi predigen, dass man als, dass man so, wie soll ich sagen, immer so kühl und hart und so die harte Realität den Leuten ins Gesicht klatschen soll. Das kannst du ja, also meine Interpretation von deinen gesagten Worten, jetzt kannst du dich gerne nochmal korrigieren, wenn du es anders meinst, wäre jetzt aber eher, du kannst ja trotzdem die richtige Sprache dafür wählen. Also das ist die Idee, die dahinter steht sozusagen, aber für einen Fünfjährigen erklärst du ihm die Realität quasi anders als einem 20-Jährigen so ganz einfach, weil einem Fünfjährigen bringt das nichts, wenn du sagst, ja, das Leben ist hart. Hör auf zu heulen. Ja. So, das ist natürlich nicht das, was du meinst, also würde ich jetzt sagen, was du meinst, sondern da würde man aber trotzdem versuchen, wie kann ich dem Kind, wenn es jetzt irgendwie um ein unfaires Thema geht, zu sagen, okay, wie kann ich ihm kindgerecht jetzt deutlich machen, dass es immer noch weiß, ich liebe es sozusagen, so die Wärme ist natürlich da, es geht natürlich um Liebe, aber wie kann ich trotzdem gleichzeitig mitzeigen, dass jetzt Dinge passieren sozusagen, dass Fehler passieren und so weiter und die nicht magisch sind, nicht von irgendwem her und wie man das quasi sozusagen auch in einer gewissen Weise vielleicht lernen muss. Ich könnte mir vorstellen, dass Kinder sowas auch erst ein bisschen lernen müssen ab einem gewissen Alter, dass am Anfang quasi sozusagen die harten Fakten ja eh nicht, also das ist natürlich so, harte Fakten bringen da erstmal nichts, aber du kannst ja trotzdem in deiner pädagogischen Idee das immer mitschwingen lassen. Das ist so wie, dass ich in meinem Unterricht immer predige, Mündigkeit so früh wie möglich quasi anbahnen als Begriff. Ja. So heißt nicht, dass du einem Zweijährigen, keine Ahnung, das Wahlrecht geben sollst oder keine Ahnung, was damit der möglichst schnell mündige Entscheidungen trifft. Quatsch. Aber dass du anfängst, dein Kind daran dahin zu führen. Und das ist ja genau das Gleiche mit diesem Realität wahrnehmen. So das Kind daran dahin führen, dass es die Realität möglichst, wie soll ich sagen, von dir filterfrei wahrnehmen kann, dass ich nicht meine Filter vielleicht an das Kind weitergebe, sondern dass es selber seine Filter findet oder wie auch immer. So in Richtung.
Ja, ich habe so, für mich gibt es so zwei Erziehungsebenen. Das eine ist, wie erziehen die Eltern ihr Kind primär. Da spielt Schule natürlich mit rein, aber wenn du sagst, okay, die Hauptaufgabe liegt bei den Eltern, dann ist es da halt eben, wie gesagt, halt eben die Akzeptanz des Individuums so im Vordergrund und dann eben halt, wie kannst du als Team oder wie kannst du als Vormund oder als Eltern eben helfen, eben die Realität erstmal als solche hinzunehmen und nicht irgendwie, also was man nicht machen sollte, ist, man sieht das halt, ich verbieg mir die Realität so, wie ich sie mir gerne wünsche, basierend auf meinen Unsicherheiten und Tagträumen, sondern ich nehme sie, wie sie ist und gucke, dass ich mit dem Kind halt ein cooles Team bilde und dann halt eben durch die Realität navigiere in irgendeiner Form. Aber steht das Kind im Vordergrund und das Kind ist halt, wie es ist. Und dann kannst du halt, was geht da quasi? Da kannst du halt eben nicht Wunschdenken als erster Stelle stellen und dann halt basierend auf deinem Wunschdenken und sag, oh, das arme Kind ist so ein Opfer oder das arme Kind, das wird die Welt retten, wird Krebs sein und dabei ist es halt so doof. Und dann denkst du dir halt so, ja, das ist halt alles halt nicht realitätsnah. Also das hilft dem Kind halt null. Das ist so diese eine Ebene. Ja. Und die andere Ebene ist halt eben die Ebene von, nach dem Motto, was kann ich denn, also inwiefern muss ich denn mein Umfeld bevormunden. Also inwiefern muss ich denn meinen Nachbarn sagen, was sie zu tun haben? Ne? Und da ist halt der Wunsch halt da, dass halt, naja, das sind halt Erwachsene, die können halt selbst sich entscheiden und die wissen halt, was für sie gut oder schlecht ist, in gewissen Grad.
Im besten Fall. Meinen sie das zu wissen.
Genau, und was wie gesagt, ich habe dann immer so ein Zucken in mir drin, wenn ich halt über so Konzepte höre, die dann heißt, naja, aber ich weiß doch besser, was das für das Richtige für die anderen ist. Ich entscheide für die anderen und ich weiß, was deren Realität ist und ich sag, ich entscheide, was diese Menschen brauchen, statt sie selbst entscheiden zu lassen. Und ich glaube, das ist für mich so diese Ebene der Erziehung auch im Erwachsenenalter, so nach dem Motto, wie leben wir miteinander, wie gestalten wir unser Miteinander und wie fern trauen wir uns gegenseitig zu, halt mit der Realität sinnvoll umzugehen oder halt nicht. Und das ist so daher rührt
diese Ideologie. Ich verstehe das total, ohne den Podcast jetzt unnötig in Länge zu ziehen, vielleicht nur noch eine letzte Frage jetzt gerade das und dann können wir das Thema aber auch zumachen und können Podcast zumachen, aber da kommt mir jetzt gerade in den Kopf, dass es ja immer wieder diese Umfragen quasi gibt und auch die Interviews sozusagen mit Menschen, die jetzt sagen, okay, ich wähle die AfD und die tut nämlich was für mich, für den kleinen Mann sozusagen. Und dann guckst du in das Wahlprogramm und du siehst, nee, das ist quasi, also du kannst das quasi sozusagen faktisch belegen, dass diese Person mit der Einkommensklasse aus dem Gebiet nichts also nichts davon hat sozusagen, die zu wählen. Also ne, was die, das hat einfach eine komplette Fehlvorstellung. Jetzt ist die Frage, weil ich glaube, dass da unterscheiden wir uns in einer gewissen Form, weil ich wahrscheinlich einfach Lehrer bin und irgendwie ich wahrscheinlich das Gefühl habe, ich möchte Menschen erziehen, whatever. Ja, ja. Und glaube, dass irgendwie immer erzogen wird in einer gewissen Form, dass man denkt, nee, aber eigentlich muss ich dir, anscheinend wurde verhindert oder so, anscheinend wurde, hast du nicht die Möglichkeit, das zu überprüfen, aus irgendeinem Grund vielleicht, oder also irgendwie ja, checkst du das ja nicht, dass es nicht da ist. Also brauchst du doch eigentlich jemanden, der dir das sozusagen erklärt in irgendeiner Form. Oder also, ja, jetzt drifte ich schon so ein bisschen zu sehr ab, aber im Prinzip meine ich damit, jemand eine Vorvorstellung, wählt deswegen zum Beispiel die AfD und jetzt würde man sagen, ne, du hast jetzt gesagt, die Leute wissen, was gut für sie ist und müssen ja Entscheidungen selber treffen. Das wäre jetzt ja so eine Gegenthese mit, die Person weiß nicht, was gut für sie ist, sie meint es aber zu wissen und lässt man die jetzt einfach dann quasi ins offene Messer laufen und lässt sie dann quasi auf die Schnauze fallen? Oder gibt's nicht, oder kann man nicht versuchen, als Gesellschaft oder als Individuen im Umfeld Möglichkeiten zu finden, zu sagen, pass auf, was du machst, ist ein Fehler, weil,
ja.
Und na klar, wir haben jetzt festgestellt, erklären bringt nichts, aber da finde ich, sollte man eben nicht aufgeben, sondern muss irgendwie versuchen, Wege zu finden, dass Menschen, wenn sie Fehlvorstellungen haben, die irgendwie lösen können. Oder?
100%. Ich meine, jetzt auf der Ebene unsere, also Demokratie lebt ja davon, dass wir diskutieren miteinander und über uns gegenseitig versuchen zu überzeugen von, hey, das ist gut, das ist schlecht und ich mache jenes und ich mache jenes und du machst da einen Fehler auch. Ne? Das ist da,
also, Enes finde ich schön. Ich mache denes, du machst jenes.
Ja, gut. Mein Name ist Enes. nee, also ich mache dies und du machst das, so wie auch immer. Und das ist so die, wie soll ich sagen, die Quintessenz von dem, was, wie das ganze System eigentlich funktioniert, dass ich trotzdem mit meinen Nachbarn rede und sage, hey, guck mal, ich habe vorhin einen Gedankengang, wenn du den auch smart findest, cool, wenn nicht, dann kannst du auch sagen, ist voll dumm, aber es bleibt dir
überlassen. Dann kannst du natürlich selber treffen, ja klar.
Genau, aber das, da auf der Ebene bleibt es halt, dass man halt eben diskutiert und sagt, hey, ich versuche dich, was ich halt, das finde ich, das ist, ohne das geht's gar nicht. Und dazu gehört ja alles Mögliche, dazu gehören unsere Gespräche, dazu gehört das Video, was du mir mal gezeigt hast letztens, dazu gehört der Podcast, den ich dir mal weitergeleitet habe, dazu gehört die Tagesschau, die ich mir reinziehe. Also alles das ist ja quasi eine Art von asynchroner Diskussion, wo einer sagt was und du denkst drüber nach und so weiter. Und das ist, ohne das geht's ja gar nicht. Also dann, ansonsten wären wir jeder für sich so in seinem Silo und
genau, das wollte ich nur mal klarstellen, dass du das nicht
quasi aber meinst. Aber worauf ich hinaus will, ist quasi, wenn du jetzt aber sagen würdest, so, boah, ich hab's probiert, ich hab jetzt mit allen gesprochen und die wollen alle trotzdem die AfD wählen. Also, und ich sehe was die anderen alle nicht sehen. Also, nehme ich denen jetzt die Möglichkeit weg, selbst zu entscheiden und entscheide für
ihn. Ja, das.
Und das ist halt.
Klar, das wäre Entmündigung.
Ja, genau. Ne, und das kann ja, und das jetzt mit der AfD konkret ist ja so ein Beispiel, wo wenn du 100 Menschen fragst, so ist das legitimes Instrument, das zu wählen, dann würden viele sagen, naja, aus der Geschichte heraus wäre es vielleicht sogar angemessen, das zu tun. Ne?
Was meinst du genau?
Zum Beispiel die Entscheidung wegzunehmen, zu sagen, hey.
Ja, meinst du? Würden so viele Leute das sagen? Meinst du?
Ich glaube.
Weiß ich gar nicht, also vielleicht.
Ich wollte das nur gegenüberstellen, ne? So nach dem Motto, bei so einem Fall, wo man sagt, naja, so ein historisches.
Okay, es ist so klar.
Historischer Reim so ein bisschen. Das kennt man ja aus dem Geschichtsunterricht. Könnte man sagen, ja, okay, das darf nicht nochmal passieren. Klar ist die Bereitschaft, glaube ich, höher zu sagen, so, okay, da. Und bei anderen Themen, das muss ja jetzt nicht so ein, wie soll ich sagen, so ein aufgeladenes, schweres.
Sag Spitzensteuersatz.
Spitzensteuersatz oder bei der Vermögenssteuer könnte man sagen, so, hey, was weiß denn der Millionär, wie viel Geld der eigentlich wirklich braucht? Ich weiß doch viel besser, dass er mit 3 Millionen vollkommen happy ist. Dann entscheide ich doch mal für ihn, dass er da Cap bekommt und ich nehme das weg. So, da, glaube ich, ist die Bereitschaft tendenziell eher zu sagen, ja, das ist völlig, also es geht in die gleiche Richtung. Ich glaube, mit beiden,
Themen
die falsche Richtung sagt gebeten, man tendenziell so in der breiten Masse, so, ja, okay, sollte man drüber nachdenken. Bei anderen Themen würde man vielleicht, also weiß ich nicht, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, Eltern können sich nicht mehr die Schule aussuchen, sondern es wird einfach bestimmt kriegst einen Brief oder so ein Hogwarts oder nicht, so. Ich glaube, da würden die Leute sagen, ihr werdet entmündigt, wir könnt euch selber entscheiden, wo die Schule ist. Also ich glaube, je nachdem, welches Thema du willst, ist das halt, und meine Tendenz ist immer zu sagen, nutzt das Instrument der Überzeugung, aber nutzt nicht das Instrument der Gewalt in der Hinsicht, ne? Ich nehme dir etwas weg. So, das ist jetzt ein bisschen abstrakt, da muss man Gewalt von Faustschlägen und so trennen, aber dieses, ich nehme dir etwas weg. So. Und das gilt halt für, wie gesagt, ich nehme dir das Recht zu wählen weg oder ich nehme dir dein Geld weg oder ich nehme dir einfach vielleicht auch die Möglichkeit weg, selber zu entscheiden, wo du gerne wohnen möchtest zum Beispiel. Also es kann auf jeglicher Ebene stattfinden und ich traue den Leuten halt immer grundsätzlich halt zu, selbst wenn es nicht immer perfekt läuft, du machst halt mal einen Fehler, vielleicht wählst du die falsche Schule für dein Kind. Aber dann hast du was draus gelernt. So. Statt dich davor beschützen zu wollen.
Das Kind hat leider nicht.
Ja, das ist halt, aber wer weiß, ne? Das ist halt immer
so. Ja, natürlich, das war Spaß. Genau. Klar, hundertprozentig. Du weißt nachher, ich habe gestern mit Eltern gesprochen, die gesagt haben, eigentlich wollten wir unser Kind nicht auf die Schule schicken, mussten wir leider und jetzt war es die beste Entscheidung, die wir getroffen haben. So. Also, die sie getroffen haben, die sie eben nicht getroffen haben quasi.
Und wer bist du als Eltern, das vorher absehen zu können und wer sind eben noch vielleicht die anderen, die dich davon abbringen wollen? Das heißt, dadurch, dass wir eben nie alles sehen können, ist es oft so, ja.
Absolut.
So, mach einfach und lern draus. So. Und ich traue das halt jedem zu, so, draus zu lernen.
Ja. Ja, ja,
theoretisch. Fast allen. Außer mir selbst.
Okidoki. Wir sind fast bei 2 Stunden.
Yes, sir.
Und die Wahl ist ja erst morgen. Also nächste Woche ist ja dann die 4-Stunden-Folge. Deswegen dachte
kurz Prognose. Was tippst du? Wer wird's? Wird es ein knappes Ergebnis, wird es ein krasses?
Ja, also ich glaube, alle, die nicht sagen, dass es knapp wird, weiß ich nicht. Also das ist eine harte These, glaube ich. Also ich glaube, es wird ziemlich knapp. Ich glaube tatsächlich, also ich versuche das von meinem Bias natürlich ein bisschen zu trennen, aber ich glaube, dass es Harris machen wird. Aus der Perspektive, also weil ich habe ja keinen Einfluss, also woher soll ich es wissen sozusagen. Ich fand spannend nochmal letztens, also es gab so 2, 3 Artikel, die ich nochmal gelesen habe und einen fand ich ganz interessant, der irgendwie gesagt hat, dass es ein Potenzial gibt, wohl, dass Trumps Chancen sozusagen gerade ein bisschen überschätzt werden, weil er in den letzten 2 Wahljahren quasi unterschätzt wurde und dass man gar nicht so genau weiß, ob es wirklich so knapp ist sozusagen. Aber das ist natürlich, also das kann natürlich genauso gut auch Fehlername quasi sein. Aber ich könnte mir vorstellen, so ganz auch von mir eben gelöst so, wenn man sich jetzt anguckt, so, was macht vielleicht das gerade noch in den letzten Wochen so einen Einfluss? In der letzten Woche habe ich den Eindruck, dass Harris irgendwie mehr und coolere Supporter um sich geschart hat, sozusagen. Ne? Obama, der gesprochen hat, Eminem, der mitgerappt hat, keine Ahnung, nein, aber so die ganzen, so die Leute, die quasi jetzt gesagt haben, okay, wir supporten das sozusagen einen großen Namen, habe ich das Gefühl, ist bei Harris gerade größer. Ich könnte mir vorstellen, dass das nochmal so am Ende dann vielleicht immer sagt, so, ja, okay, wenn die jetzt auch alle mir das sagen, ja, dann mache ich das im Zweifel. Ich habe das Gefühl, bei Trump sind das natürlich auch einige, aber ich habe das Gefühl, es sind irgendwie weniger, so, die das irgendwie so öffentlich quasi so sagen oder mehr aus einer Branche sozusagen vielleicht. So. Und einen Punkt hatte ich gerade noch. Genau, und mein Eindruck war, dass zumindest die Berichte, die man jetzt aus verschiedenen Medien so ein bisschen gelesen hat, dass Trump in den letzten 2, 3 Wochen so ein bisschen geschwächelt hat, sozusagen. Ich weiß nicht, also es wirkt immer so, also er hat so ein bisschen die Schlagzeilen bekommen, die Biden früher bekommen hat mit, er wirkt ein bisschen müde, er ist ein bisschen durcheinander gewesen bei der einen Rede und solche Sachen. Und wie gesagt, ich war nicht dabei, aber wenn das die Leute sozusagen live gesehen haben und gemerkt haben, oh, da ist vielleicht doch nicht mehr so viel Energie hinter, wie weswegen ich ihn eigentlich wähle, weil das ist ja oft ein Grund für die Trump-Wähler gewesen, so der hat die Power, der ändert was, der tut was. Und wenn er jetzt auf den letzten Metern wirklich so ein bisschen den Dampf verloren hat, könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht jetzt am Ende so diese Prozentpunkte sind, die es dann quasi für sie ausgehen lassen. Und damit ist es zusammengefasst am Ende einfach, weil sie jünger ist im Zweifel. So, das, was am Anfang ja auch so ein Riesenthema war, dass das vielleicht jetzt einfach wirklich einen Ausschlag gibt. Das wäre so meine letzten Gedanken so ein bisschen dazu. Und bei dir?
Ich habe gerade, als du so drüber als du ein bisschen erzählt hast, habe ich so überlegt, so, was habe ich jetzt eigentlich so mitbekommen, was irgendwie eine Erklärung wäre für irgendeine Tendenz. Was ich mitbekommen habe, ist, dass die Wettzahlen jetzt wieder Richtung Mitte gegangen sind, also Richtung 50-50, was eher für den knappen Ausgang spricht. Wobei, das war, also, aber Prognosen sind halt super.
Immer aus den Blasen gesehen sozusagen.
Ja, ja, ne? Aber klar. Aber die Prognosen sind halt, wie du auch gesagt hast, ist so, die waren nicht, bisher nie so wirklich, wie soll ich sagen, nützlich. Und ansonsten, mein Eindruck war, dass Trump relativ gut so ein bisschen die Alternativmedien abgegrast hat. Also hier so die ganzen Streamer, die ganzen Podcast-Leute, ich glaube damit.
Ja.
Und das andere, was ich noch gehört habe, ich zähle jetzt nur die Sachen auf, die quasi für Trump sprechen, weil du ja Harris gerade gemacht hast. Das andere, was ich noch gehört habe, ist, dass relativ viele von den typischen demokratischen Wählern wo man dann gesagt hat, so die schwarzen Amerikaner und so, dass man da eher mehr Stimmen hört, so von wegen, hey, ja, wir haben eigentlich immer Demokraten gewählt, aber das ist jetzt so schlimm, dass wir jetzt die Republikaner wollen.
Ach, spannend.
Was so ein bisschen unerwartend ist, was vielleicht
Also ich habe auch letztens noch mal andere Zahlen gesehen, deswegen bin ich gespannt, also das weil halt ich habe noch mal gesehen, so Balkendiagramme, und ich weiß aber nie, wo kommt diese Studie quasi her, ne, weil die Balken, ich war so, okay, Trump ist genau, kommt bei denen nicht an, das sind 4%, das sind total wenig, aber die Frage ist, ob das dann eben als schon viel sozusagen da angesehen wird, weil es immer noch mehr ist, als man denkt oder nicht, das weißt du ja nie, wie das gewichtet wird, das ist ja immer das Problem bei diesen ganzen Debatten, ne.
100%, deswegen, so vom Gefühl her würde ich, also von dem, was ich mitbekommen habe, eher sagen, Trump wird es wahrscheinlich eher machen. Was ich sehr, ich habe einen Podcast gehört, da hat einer was sehr Weises gesagt, wie ich finde, und meinte der Typ nämlich, ehrlich gesagt, ist mir mittlerweile egal, wer gewinnt, also selbst war Amerikaner, er meinte, Hauptsache der Gewinner gewinnt mit großem Abstand.
Ja, weil das wird nicht passieren.
Das ist halt das Ding, und er meinte nämlich, wenn es eben enges Rennen wird, dann sind wir den Rest der Jahre damit beschäftigt, entweder, also allen möglichen komischen Forderungen nachzugehen, Wahlbetrug, ne, Manipulation, was auch immer. Und dann ist es quasi, war seine These, dann sind wir eigentlich nur damit beschäftigt, dieses Ereignis aufzuarbeiten, statt uns Problem zu finden. Deswegen war seine Idee, es müsste jemand gewinnen mit großem Abstand, damit man sich dieser Debatte entledigen kann, sagen kann, ja, es ist jetzt so gewählt worden, Ende, jetzt guck mal nach vorne, was ich sehr weise finde und was wahrscheinlich nicht so passiert.
Aber ja, da bin ich nämlich gespannt. Also das finde ich spannend, dass man das sozusagen bei den Demokraten erwartet, weil das ist ja im Prinzip das, was bis uns bis jetzt nur Trump quasi geliefert hat, sozusagen, ne? Dieses Nicht-Anerkennen der Wahl und heute noch sagen, dass er die Wahl gewonnen hat, die er nicht gewonnen hat, faktisch. Ja. Und deswegen frage ich mich immer, warum das von der anderen Seite dann sozusagen auch so erwartet wird. Das glaube ich, weil das fände ich mal spannend. Also das finde ich wirklich interessant, wenn wir nächste Woche sprechen, weil, also, wenn es Trump wird, bin ich sehr gespannt, ob die Menschen, die jetzt immer so gesagt haben, ja, das wird irgendwie eh halb so wild und wartet mal ab und dieses Day One ist der Diktator und so, das wird alles gar nicht so passieren, das labert der jetzt nur und so. Ich bin mal gespannt, ob das dann nächste Woche so sein wird quasi oder ob dann man nicht den Leuten dann sagen kann, ja, guck mal, also eigentlich war es abzusehen, was passiert und das ist jetzt großen Stress für genauso, wenn die Demokraten gewinnen, erwarte ich von dem, was uns bis jetzt die Vergangenheit gelehrt hat, einfach super viel Stress von der republikanischen Seite. Und irgendwie in meiner Welt ist die demokratische, der demokratische Mob, wenn du es so willst, bis jetzt weniger aggressiv sozusagen aufgefallen und weniger besetzt als der republikanische. Die Frage ist, wird er uns das jetzt liefern? Also dann werde ich hier zurückrudern und sagen, ja, ey, ich hab's nicht erwartet, aber jetzt haben wir diese Ausschreitungen hier 6. November, Januar und so, einfach auf demokratischer Seite gesehen, weil die es nicht akzeptieren wollen. Okay, fine, die können es genauso verkacken. Aber in meiner Perspektive kenne ich das gerade nur von den Republikanern und deswegen macht mir das bei der Seite eher größere Sorgen, wenn die Demokraten gewinnen, dass die Republikaner crazy drehen sozusagen.
Ich glaube tatsächlich, dass das nicht passiert. Ich glaube eher, dass die Demokraten, wenn sie jetzt verlieren würden, tendenziell einfach quasi in so eine Art medialen, also so richtig krass in den medialen Kampf gehen und quasi alles auseinandernehmen, was Trump nur, also wenn er seinen kleinen Finger hebt, wird das quasi der Doomsday sein, automatisch. Weil ich glaube, ansonsten, wie auch richtig gesagt, dass das wäre so, da würde man quasi sich auf das gleiche Niveau runtersetzen und dann hat man, glaube ich, keine guten Chancen, weil dann hat man es fürs nächste Mal verkackt. Ich glaube, das sehe ich eher nicht. Ich glaube halt, man wird einfach alles auseinandernehmen, was die Person macht. Fakt ist, glaube ich, egal wer gewinnt, in den USA sieht es gerade nicht so toll aus, die Wirtschaftszahlen werden von Quartal zu Quartal schlechter, alles wird nach hinten korrigiert, Arbeitslosen werden immer mehr und so weiter, Rezession droht. Ich glaube, egal wer es macht, die nächsten Monate werden echt eklig, vor allem, weil die Zinslast mittlerweile so hoch ist. Ich glaube, das hat einer gesagt, ich glaube, 3.000 Dollar pro Person pro Jahr, einfach nur Zinslast. Die Staatsschulden. Was nur so eine hohe Dimension ist, und dass, wenn man das hochrechnet, ist so, ich glaube, ein Viertel der Staatsschulden ist dadurch generiert, dass einfach Zinsen obendrauf kommen. Das heißt, das ist so eines der größten Probleme, was man nicht lange aussitzen kann. Und das ist halt die Frage, wer kann, also wird man sich da irgendwie aufraffen können, von beiden Seiten und das Thema anzugehen oder nicht? Und das ist halt Deswegen sage ich, es ist
halt genau, das Spannende.
Spannend, ja. Wie schnell ob kann dann man halt.
Diese realpolitischen Sachen. Ne? Du hast ja eben dafür plädiert, für Realität wahrnehmen
sozusagen. Das ist sozusagen. Das Ding.
Also, und ja. Das hoffe ich, dass sie dann gesehen wird. Und nicht dieses, ne, Trump'sche, ich akzeptiere die Wahl quasi nicht, was wir bis jetzt kennen. Und genauso hoffe ich natürlich nicht, dass von der demokratischen Seite dann da irgendwelche, also Quatsch kommt, der quasi das alles blockiert und behindert in irgendeiner Form. Aber wie gesagt, aber das ist noch eine letzte Frage. Aber siehst du da die Gefahr nicht bei Trump größer bei den Republikanern, dass sie die Demokraten sozusagen mehr abfacken bei der gewonnenen Wahl als andersrum? Aus der Vergangenheit ja. Einfach. Also weil ich, also ja, ich denke einfach nur so, ne, wenn jetzt jemand immer noch nach 4 Jahren sagt, er hat die Wahl eigentlich gewonnen, die er nicht gewonnen hat, der wird und sagt, ja, ne, das, wir werden nicht friedlich untergehen und so. Der hat es ja alles angekündigt. Die Frage ist,
das wird,
erwarten wir dann.
Nee, also meine Erwartung wäre, das wird genauso nochmal passieren. Also wenn es jetzt gerade ein knappes Rennen ist, wird quasi, weil ja. Die ganzen Republikaner sagen, das ist alles
ja.
Hokuspokus, das ist hier alles Betrug und wir müssen das Ding nochmal machen. Das wird passieren. Gleichzeitig denke ich mir, bisher hat die Demokratische Partei jetzt keinerlei, wie soll ich sagen, realistischen Maßnahmenplan irgendwie angekündigt, um das andere Problem zu tackeln. Das heißt, realistisch gesprochen, ohne jetzt irgendwie Bias zu haben, ich finde den oder den doof so, auf der einen Seite hast du halt eher eine Weiterführung der bisherigen Politik, die halt eher Staatskonsum heißt, also mehr Schulden, mehr Ausgaben, um halt die Wirtschaft quasi hochzuhalten. Auf der anderen Seite hast du die Ankündigung quasi, den Staat relativ krass umzukrempeln, viele Stellen zu entlassen und quasi Staatsausgaben runterzusetzen, ähnlich wie in Argentinien. Und das heißt, wenn die eine Partei gewinnt, hast du wahrscheinlich Blockade, also wenn die Demokraten gewinnen, wird sich die Republikaner beschweren und sagen, alles scheiße, ihr macht ja nichts. Und werden sagen, wir müssen Neuwahlen machen. Das heißt, da läuft es eigentlich da wird das Problem nicht wirklich angepackt, vermutlich. Auf der anderen Seite, wenn die Demokraten, wenn die Republikaner gewinnen, wird das Problem angepackt, was super ungemütlich ist, weil es halt sehr vielen Menschen auch den Arbeitsplatz wegnimmt, auch gerade im Staatsbereich. Also egal, wie es ausgeht, es wird sehr ungemütlich, glaube ich. Also es wird, also deswegen, also rein faktisch gesprochen, glaube ich, löst, also egal, wer es macht, ich weiß halt nicht, ob man dieses Problem schnell genug in den Griff bekommen kann.
Genau, so, das glaube ich nämlich auch nicht, dass genau, was du eben gesagt hast, die Realität, glaube ich, in beiden Fällen so gut wie keine Chance hat, relativ schnell angegriffen zu werden, sozusagen. Ich glaube einfach, genau, also das glaube ich, wird schwierig werden in beiden Fällen. Ja. So. Und ich bin ganz gespannt. Also ich wünsche mir so sehr und ich finde das so cool, wenn ich in 2 Monaten so draufschaue und mir denke, ach krass, es ist Trump geworden und es ist ja gar nicht so schlimm gewesen, wie das immer prognostiziert wurde sozusagen. Was ich total cool fände. Also wenn das eintritt, fände ich es total super. Was für mich halt einfach, also wenn, ne, das Stichwort Realität, was für mich da einfach gegenspricht, sind einfach die Dinge, die quasi sozusagen passiert sind, ne? Das, und was jetzt auch noch für Rhetorik quasi herrscht. Ja, ja. Und deswegen erwarte ich tatsächlich unschönere Bilder auf gesellschaftlicher Ebene quasi, wenn die Demokraten gewinnen. Und bin mal gespannt und hoffe, dass die nicht so eintreten, wenn es so sein sollte.
Was, noch ganz kurz, da können wir auch Cut machen. Einer hat mal gesagt, eigentlich haben wir quasi einen AB-Test gehabt. Wir hatten einmal 4 Jahre Trump und dann 4 Jahre quasi Harris als VP, VP. Und jetzt quasi, das ist halt das, was glaube ich, das ist ja so ein bisschen, fast schon so ein bisschen, je nachdem, welche Seite du für dich wählst, machst du die andere Seite natürlich fertig ohne Ende. Und die Aussage.
Ich würde nur eine noch sagen, dass zumindest es nicht Harris als Präsidentin war, sondern sozusagen immerhin nur Vizepräsident und ich, wenn du mal nie so richtig weißt, wie viel Einfluss hatte sie in welchen Faktoren wofür, ne? Das wäre so ein bisschen die, die nicht ganz AB-Test, aber
schon nah dran. Wobei da wird halt oft auch gesagt, dass sie jetzt die Chance gar nicht so gut genutzt hat. Sie hat ja die Möglichkeit auch ihre Politik so ein bisschen auch abzugrenzen von beiden. Das hat sie halt einfach nicht so richtig stark gemacht. Sie hat ab und zu mal ein paar Sachen revidiert wieder. Und daher kannst du, also daher die Annahme, das wird tendenziell eher die gleiche Richtung weitergehen, Fragezeichen. Und daher ist halt so ein bisschen die, also aus der Aussage war rauszulesen, so nach dem Motto, das war der AB-Test. Alles, was jetzt quasi so ein bisschen im Eifer des Gefechts quasi gerade behauptet wird, von wegen, dass wenn die gewinnen oder die gewinnen, passiert was ganz Schlimmes, Faktisch stellt euch einfach das vor, was bisher passiert ist, und es wird weitergeführt. So, um da so ein bisschen die Ruhe reinzukriegen und wegzukommen von, okay, irgendwelchen Zukunftsszenarien, von wegen, das wird alles ganz, ganz schlimm, so eher, nee, wir hatten beide 4 Jahre lang, die Welt ist nicht untergegangen und wahrscheinlich wird die Welt auch nicht untergehen, sondern eher, das könnt ihr erwarten. Guckt einfach darauf, was die Politik in der Zeit gemacht hat und nehmt in Kauf, dass eben in der Regel halt am Anfang vielleicht ein Gesetz durchkommt und das war's. Und da passiert gar nicht mehr so viel.
Das Spannende ja, dass zumindest da, ob es von demokratischer Seite oder von neutraler, whatever, Medienseite sozusagen, ja, aber schon sehr deutlich gemacht hat, dass, oder Trump auch selber gesagt hat, dass diese zweite Amtszeit anders sein wird als die erste sozusagen. Ne? Also deswegen ist die Frage, ob dieser AB-Test-Vergleich so ganz da standhalten kann, auch wenn ich das zum größten Teil nachvollziehen kann. Aber ne, ich finde, man kann die ganzen Sachen nicht so richtig ignorieren, die er dann sozusagen ja auch gesagt hat, also oder die eben im Raum stehen, wie dieses Project 2025 sozusagen, ne, wo er ja erst gesagt hat, ja, nee, wer ist das eigentlich? Ja, die haben einen super Job gemacht und so weiter und so fort, die er quasi ja doch irgendwie auch embraced hat, wo ja sozusagen das Playbook so ein bisschen runtergeschrieben ist. Und klar kann man jetzt sagen, ja, nein, das wird ja gar nicht so in der Realität passieren, aber für mich ist es dann irgendwie realitätsnäher zu sagen, okay, es gibt ein faktisches Dokument, in dem die richtigen Leute unterschrieben haben, sozusagen. Es ist nicht irgendeine Verschwörungstheorie, das ist nicht irgendwie, die Demokraten haben ein False Play gemacht, keine Ahnung, sondern es ist relativ klar festgehalten auf diesen 900 irgendwas Seiten, so wie so manche Dinge ablaufen sollen, wo bestimmt auch Dinge drinstehen, die halb so wild sind, die man irgendwie harmlos diskutieren kann, aber wo eben auch dieser Schritt-für-Schritt-Plan sozusagen niedergeschrieben ist, wie die Macht immer mehr auf dieser einen Person sozusagen zusammenläuft und dass halt politische Gegner ausgeschaltet werden, also nicht jetzt Morddrohung, sondern weniger Einfluss sozusagen haben können. Und da fällt es mir immer schwer, das quasi auszublenden und dann zu sagen, ja, aber vielleicht kommt es ja gar nicht so, weil wenn ich jetzt sehe, was habe ich faktisch vor mir liegen, dann habe ich, wie du sagst, Harris vielleicht mehr vom Gleichen, so, es geht irgendwie so weiter wie zuvor und das ist nicht geil, weil viele Dinge eben nicht gut laufen. Und bei Trump habe ich zumindest verständnisvoll dargelegt, einen Plan, den ich in manchen Teilen egal finde, wo ich denke, ja, das ist dann eben ein Weg, den man gehen kann, so, ne? Aber eben auch Teile, wo ich sage, na, das ist einfach schwierig, das ist einfach nicht demokratisch sozusagen. Das ist quasi, ne, und wenn man sich selber hinstellt und sagt, ja, an Tag 1 werde ich Diktator sein, dann ist das vielleicht erstmal witzig, aber dann ist das im Zweifel auch genau die Ankündigung von dem, was Leute im Zweifel befürchten in irgendeiner Form. Und das ist für mich eben auch die Realität, das, was er quasi so gesagt hat. Und das finde ich immer schwierig auszublenden bei diesen Diskussionen und bei diesem AB-Test und solche Sachen, weil es ja doch irgendwie ein bisschen anders scheint zu werden vielleicht.
Ja, also das, was mir so richtig deutlich geworden ist seit dieser ganzen US-Wahl und allem, was ich dazu in unterschiedlichen Medien wahrgenommen habe, ist, dass ich bei vielen Themen gar nicht sagen kann, was ist jetzt, wie genau jetzt, genau. Weil mit Project 2025 ist super spannend, dieses Hin und Her zu dem Thema. Zwischen, ich habe damit nichts zu tun, dann okay, ne, gewisse Anerkennung dessen, dann doch wieder Distanzierung, dann halt wiederum so Schnipsel, so nach dem Motto, guck mal, er hat ja gesagt, er findet das doch geil. Dann guckst du dir das längere Ding an und dann merkst du, okay, das ist ein bisschen aus dem Kontext gerissen. Und ist die Frage, was ist jetzt, also wie viel Nähe steckt da jetzt wirklich zu diesem Projekt 2025, wenn du halt eben Aussagen hast, die auf der einen Seite ja ist quasi von ihm initiiert und auf der anderen Seite hat er gar nichts mit zu tun und distanziert sich davon. Auf der gleichen Ebene hast du bei den Demokraten genauso, so Szenarien gezeichnet in dieser ganzen Debatte und dieser Überzeugungswahlkampfdiskussion von wegen, da wurde vorgeworfen, die promoten jetzt quasi Einwanderung, weil man weiß, dass Leute, die aus Mexiko kommen und sonst was, tendenziell Demokraten wählen und so, versuchen die quasi Wahlen für sich zu gewinnen, indem die bestimmte Bundesstaaten schleusen und dort quasi denen eine Art Bürgergeld geben und sagen, hier, aber votet dann ein bisschen für die Demokraten, so ein bisschen, was der Vorwurf ist, nach dem Motto, wir hebeln die Demokratie in Anführungszeichen aus, weil die lassen so viele Leute ins Land, die alle Demokraten wählen, dass es faktisch keine, also dass die faktisch die Wahl immer gewinnen werden. Mhm. Wo ich auch sage.
Aber da gab es eine Untersuchung, dass das gar nicht passiert ist.
Das, also,
dass
das diese
Menschen interviewt
das meine ich, und so. Ne? Dann hörst du dir 15 verschiedene, weiß nicht, Berichte, Podcasts, alle Texte, die einen sagen das, die anderen sagen jetzt zu dem selben Thema was komplett anderes. Und für mich.
Ja, aber da finde ich das Spannende, nur ganz kurz, da ist das Spannende ja nur für mich, was der Unterschied da eben macht, ist, das eine ist quasi von den Republikanern selbst veröffentlicht sozusagen, also selbst nicht von Trump, aber von den Republikanern sozusagen veröffentlicht. Das andere
meinst ist dann eben Project Paper?
Genau, so, genau.
Ist das nicht so eine NGO, die das geschrieben hat? Also ist das nicht.
Nee, es sind ja so ganz, ganz viele republikanische Organisationen quasi, die immer da schon sozusagen im Politik. Kontext mit.
Aber sind das Organisationen, die auch gleichzeitig Parteimitglieder sind, oder sind das Organisationen, die eher tendenziell republikanisch sind?
Ich habe es nicht alle untersucht.
Nein, das war jetzt keine Frage an dich, aber das wird einen Unterschied
machen. Absolut, aber da bin ich mir relativ sicher, dass die ziemlich klar da verortet werden können, ehrlicherweise, aber das können wir gerne nochmal gleich nachgucken. Aber da würde ich jetzt sagen, okay, das eine ist, wie gesagt, für mich gerade noch, können wir auch gerne nochmal nachgucken, klar auch selber quasi veröffentlicht. Mhm. Und das andere ist, wir behaupten, die anderen tun Dinge sozusagen. Und wir wissen ja, also Trump, ich glaube, wenn man sich über was nicht streitet, ist, dass er einfach viele Dinge behauptet und auch mal Dinge erzählt und lügt quasi in irgendeiner Form, dass einfach sein Stilmittel in einer gewissen Form ist. Und das würde man jetzt Harris nicht so unterstellen. Die wird bestimmt auch mal Dinge erzählen, die nicht wahr sind sozusagen. Aber es ist nicht sozusagen, dass du, wenn du sie reden hörst, immer sie quasi fact-checken müsstest. Und dadurch glaube ich einfach weniger, wenn Trump dann sagt, ja, nein, damit habe ich nichts zu tun, hat das für mich einfach weniger Kredibilität, als wenn Harris sowas sagen würde, weil sie einfach ein anderes Standing sozusagen hat aufgrund der Debatten. Das kann natürlich trotzdem alles falsch sein. Die kann ja trotzdem noch der impersonated, was ne, die Leute die dann auf den Straßen sagen, sie ist der Satan, ist in ihr und solche Sachen. Das kann natürlich sein, dass sie dann auf einmal Dinge macht, die, wo wir sagen in 4 Jahren, ach du je, das war ganz schlimm. Ich sehe nur das ausgesprochene Übel, das konkret im Raum steht, halt eher auf der Trump-Seite sozusagen. Wobei man immer sagen muss, ersetze Trump durch beliebigen anderen Republikaner im Zweifel. Also einfach das republikanische Wahlkampfprogramm, das, was sozusagen propagiert wird sozusagen. Das weiß ich gar nicht, ob das so anders wäre mit Kennedy.
Das, was du gerade beschrieben hast, wäre ein weiterer Punkt für dieses. Das ist halt so faszinierend. Du nimmst, ne, du hast halt diese Beiträge, wo gesagt wird, Trump lügt, da. Und das von der anderen Medienlandschaft exakt den gleichen Beitrag, der sagt, Harris lügt, da. Und das heißt, je nachdem, mein Learning für mich war einfach nur, je nachdem, welcher Bubble du dich mehr exposed, ziehst du das eine oder das andere Learning, was beides super schlimm gezeichnet wird. Also beides wird sehr, sehr, wie soll ich sagen, extrem gezeichnet. Von wegen, oh, wenn die Demokraten gewinnen, war das die letzte Wahl, weil die werden das und das tun und dann wird es keine faire Abstimmung mehr geben, weil die quasi alle Wähler kaufen. Wenn Trump gewinnt, gibt es Project 2035. Und dann wird das und das passieren. Und guck mal, alle lügen. Und mein Learning war einfach zu sagen, okay, man muss da so ein bisschen ich habe für mich einfach gesagt, ich muss da so ein bisschen die Luft rausnehmen. Das Einzige, was mir übrig bleibt, wenn ich da irgendwie mich positionieren will, dann muss ich halt irgendwie gucken, okay, wenn ich jetzt einfach davon ausgehe, dass diese ganzen, sag mal, Headlines, die gebracht werden, zu egal welcher Perspektive, zu Großteil entweder überzeichnet sind oder halt eben Teil der Taktierung sind, halt Wählerstimmen zu gewinnen. Ich sage ja nicht, dass es das eine auf jeden Fall stimmt, das andere nicht, sondern in beiden Fällen wird es wahrscheinlich Sachen geben, die wahr sind und Sachen falsch. Und für mich war irgendein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, lass mal kurz gucken, was sind so realistische Szenarien im Sinne von, naja, wenn jetzt, egal wer jetzt gewinnt, ne, was sind so die ökonomischen Faktoren, die jetzt trotzdem zur Last fallen, was sind so die tatsächlich, jetzt mal auf politischer Ebene, die tatsächlichen realistischen Pläne für eine Wirtschaftspolitik oder eine Einwanderungspolitik oder was für eine Politik und was sind eher so Dinge, die einfach sehr hochkochen, wo man sagen kann, ist das jetzt wirklich wahrscheinlich oder nicht? Und andernfalls habe ich immer den Eindruck, so du, wie gesagt, je nachdem von welcher Medienbereich du mehr konsumierst, ist auf einmal pro Trump oder pro Harris und die Hälfte davon ist vielleicht wahr und die andere Hälfte vielleicht nicht, aber du weißt es im Zweifel nicht so sehr, weil du da doch den Medien, die du halt konsumierst, halt Vertrauen schenkst. Und deswegen war für mich die Flucht nur aus dem Bass so ein bisschen.
Deswegen, ich habe mich genau in diese ganzen Shitholes auch wenig reinbegeben, aber zum Beispiel, wenn du dir jetzt so diese Debatte anguckst, die haben ja diese eine Debatte sozusagen geführt, und wenn du die jetzt mal sozusagen durchfact-checkt sozusagen, dann, also ich kenne da wenig die, also ich kenne, habe da nichts gesehen von, dass Kamala da irgendwie an möglichen Stellen lügt, genauso wie Trump sozusagen. Natürlich kannst du bestimmt aus irgendwelchen Sachen Dinge rausholen, aber wenn ich jetzt gucke, okay, was sind so die klaren Dinge, wo eine Bühne geboten wurde und beide haben entschieden, wie sie sich sozusagen präsentieren. Und ich finde da, wie Trump sich selber präsentiert, das ist einfach das, wo er selber dann daran schuld ist, dass ich jetzt hier sitze und mich für irgendeinen amerikanischen Präsidenten interessiere und mir denke, was stimmt mit dir nicht? Da ist er in meinen Augen selber dran schuld und nicht die clevere Wahlkampfstrategie der Demokraten, sondern die Beiträge, die ich von ihm sehe und wo ich mir seine Dinge angucke, sozusagen. Ne? Und heute Morgen kursiert dieses Video mit, er sagt, ne, keine Plätze sind frei, alle Plätze sind belegt in dieser Arena, wir sind so cool und der Kameramann schwenkt um und sieht, da sind halt leere Plätze und so. Also das ist halt das, man denkt, ja okay, das ist jetzt nichts, was von den Demokraten gefotoshoppt wurde und die Kamala sagt, okay, die Arenen sind leer und ich glaube jetzt den Demokraten, dass die Arenen leer sind, sondern das ist dieses, Trump sagt A und ich sehe aber faktisch gleich gerade auch B und dadurch verstehe ich einfach mehr, warum Leute sich mehr Sorgen machen, dass sozusagen konkrete Dinge, also dass so, wie soll ich das nennen, so problematische Spikes quasi kommen. Und ich finde diese Spikes im Zweifel problematischer als, wir machen so weiter und das geht aber bergab. Und ich verstehe aber auch, wenn da Leute sagen, naja, dieses bergab finde ich eben auch super scheiße, verstehe ich voll. Deswegen ist es für mich kein, ich habe da jetzt große Hoffnung, dass alles besser wird. Meine Sorge ist nur, dass es eben nicht nur überzeichnet ist, dass diese Spikes, wenn Trump gewählt wird, ein Problem werden sozusagen. Also ich finde, also letzter Punkt noch, finde ich immer ein plausibles Argument, dieses, wie ich finde, sehr realitätsnahe, diese 10 Oberrichter sozusagen, ne, wer bestimmt die wie, und dass jetzt die letzten 3 von Trump bestimmt wurden, quasi die Republikaner blockiert haben, dass die Demokraten einbestimmen konnten, bevor Biden gewählt wurde und jetzt in der nächsten Amtszeit wieder 2 ausscheiden und dann quasi wieder Trump 2 bestimmen würde. Das heißt, Trump hat quasi 5 dieser wichtigsten obersten Richter quasi bestimmt sozusagen und ohne denen jetzt irgendwas zu unterstellen, zu sagen, die führen das die Welt zugrunde, halte ich es einfach für sinnvoller, wenn da eine gewisse Balance irgendwie drin ist, aus demokratischer Perspektive sozusagen. Also nicht demokratischer Perspektive Demokraten, sondern aus Gewaltenteilung, aus, hey, wir wollen irgendwie möglichst das Ganze aufteilen. Und ich glaube nicht, dass Trump jetzt sagt, wir haben jetzt irgendwie da 3 republikanische Richter reingesetzt, jetzt nehmen wir mal 2 demokratische irgendwie, weil wir wollen ja, dass das irgendwie, das finde ich nicht plausibel, den Gedanken, und sagt er ja auch nicht. Sondern er sagt ja sehr klar, wir werden alles mit unseren Leuten besetzen, so. So, und das ist was mir für diese Demokratie sozusagen in einer gewissen Form Sorge macht, die Dinge, die er da sagt. Und da brauche ich gar nicht so viel die Demokraten quasi für. Und ich glaube, deswegen bin ich so auf diese Perspektive und sage, dann sehe ich da mehr Hoffnung in diesem langsamen, trägen, wir gehen bergab und finden da eine Lösung für, als wir machen jetzt hauruck Dinge und dabei kaufe ich, und dabei ist die Hoffnung da, dass es besser wird. Also das kann ja passieren. Aber dabei kaufe ich mir ein, dass so Dinge passieren, die ich persönlich nicht so geil finde mit diesen Richtern und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist für mich immer so jetzt eine Begründung, weswegen ich es dann eben diese Perspektive sozusagen eingenommen habe oder diese Seite getroffen habe sozusagen.
Ja, wie gesagt, für mich wäre die drei Punkte, finde ich ziemlich smart, wie gesagt, und ich hoffe darauf, dass einfach einer von beiden mit Abstand gewinnt, also mit so viel Abstand, dass man da.
Das wäre natürlich optimal.
Das wäre so, wenn ich mir so eine Wishlist mache, dann glaube ich tatsächlich, dass es einfach für den Weltfrieden tatsächlich smarter ist, wenn die USA ihren Scheiß zusammenbekommt und einfach da irgendwie an ihrer eigenen Schuldensituation arbeitet und eben nicht so weitermacht wie bisher. Heißt das, dass ich Trump geil finde? Nee, das heißt eher nur, dass ich, glaube ich, den Demokraten das nicht so ganz zutraue. Was im Umkehrschluss leider dann zu Trump quasi zeigt, so ein bisschen.
Aber meinst du nicht, dass die dann die theoretisch dann angenommenen hausgemachten Probleme auch dazu führen, dass es einfach andere Spannungen auf der Welt sozusagen gibt? Also wenn man sagt, okay, der kriegt vielleicht die Probleme, die wir gerade sehen, gelöst, aber ist er nicht so unberechenbar und irgendwie ein bisschen dann doch das, was er eben, wie er sich darstellt quasi, dass er dann für ganz andere Probleme löst, die bei den Demokraten quasi nicht aufkommen würden. Das habe ich noch so ein bisschen als Gedanken dann ab zum Kopf. Und das ist natürlich dann Spekulation.
Ja, also ich weiß mal nicht. Innerpolitisch bestimmt. Also ich glaube, innerpolitisch wird das tatsächlich eher, wie gesagt, nicht also ich glaube, mittlerweile, ich glaube, so ein krasser Anti-Gedanke gegen ihn als Person, dass es einfach da wahrscheinlich zu Unruhen kommt in irgendeiner Form. Außenpolitisch, wie gesagt, wenn man jetzt hofft, dass er jetzt sich halbwegs so verhält wie seiner ersten Amtszeit, ist er tendenziell so von der Herangehensweise eher für keine neuen Kriege aufmachen, so eher schlichten und so weiter. Ob es gelingt, Fragezeichen, ob es wirklich so kommt, noch mehr Spekulation. Und das Programm zeigt eher, also als realistischere Maßnahmen im Sinne der Budgetkürzung, die wiederum das Schuldenproblem in Griff kriegen, die wiederum den Dollar stärken, die wiederum dazu führen, dass der Dollar weiterhin seine Position behält, was auch geopolitisch, glaube ich, eher tendenziell besser ist als schlechter. Mhm. Das wären die einzigen zwei Argumente. So. Aber nochmal,
ja,
ich glaube,
mir kommt dann nur so Schwächung der NATO und diese ganzen Punkte, ne, die halt dann quasi damit einhergehen sozusagen, ne, dieses ich kümmere mich mehr um mich, heißt
das
dann
ist,
im Zweifel
auch. Das ist blöd für die EU.
Schwächere, genau, und das heißt ja dann im Zweifel vielleicht mehr Spannungen auch hier in Europa sozusagen, wo man natürlich sagen kann, ist es nicht ein Problem, dass wir uns generell auf die USA verlassen, klar. Absolut.
Das ist ein Wake-up-Call auf jeden Fall.
Genau, ist die Frage, wäre es nicht cooler, wenn es einfach mit einem sinnvollen Bündnis und das irgendwie eher cooler wird in irgendeiner Form. Aber das ist ja auch dann nur Spekulation, ne? Aber ja.
Jetzt überlege ich gerade, ich glaube, den dritten Punkt habe ich jetzt gerade. Ist mir.
Ja, sorry.
Ist nicht schlimm. Aber ich glaube so, wie gesagt, ich glaube, ich stimme dem zu. Ich glaube, der größte Win wäre halt ein sehr eindeutiger Sieg, weil das die Chancen am meisten erhöht darauf, dass man eben nach vorne guckt. So. Und alles andere wäre.
Aber das wird ja nicht passieren.
Deswegen so, werden wir morgen mehr wissen und nächste Woche dann, oder? Ist es jetzt heute Nacht oder morgen?
Morgen Nacht.
Morgen Nacht, okay. Morgen das Nacht. Heißt, übermorgen wissen wir mehr und dann nächste Woche gucken wir mal, ob es den Podcast noch gibt.
Genau, mal gucken, ob die Welt brennt oder nicht. Egal, ob sie blau oder rot brennt. Mal gucken.
Das ist schon.
Alrighty. Dann haben wir jetzt auch noch ein bisschen länger gemacht. Aber schön.
It is what it
is. Wir wünschen euch einen schönen Abend. Peace out. Eternal.